Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 199 und zum zweiten Mal dürfen wir euch zu einem Live-Stammtisch begrüßen. Wir sind heute im Olympiadorf in der Bierstube und ich sage, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen!
Ja, super, dass das so früh war. Nach unserem letzten Live-Stammtisch haben wir uns überlegt, bei Micky war es sehr schön. Sehr fröhlich, sehr feucht, aber wir haben nicht alle Platz gehabt.
Das und ist richtig.
Da haben wir uns halt überlegen müssen, gleich von vornherein, begrenzen wir es wieder oder schauen wir mal, wie viele Leute wir überhaupt einkriegen. Und es ist schön, wenn ein Plan funktioniert.
Das ist absolut richtig. Es ist größer. Ob schöner wird, das wird der Abend zeigen. Ich sage mal so, die Grundvoraussetzungen sind gegeben.
Schön, feucht, alles gut. Kriegen wir auch hier hin.
Kriegen wir hin. Deswegen nochmal, wir sind in der Bierstube im Olympiadorf und das freut uns ganz besonders. Deswegen jetzt schon mal ein großes Dankeschön ans Team der Bierstube für die Gastfreundschaft, dass wir heute hier sein dürfen. Und es ist ja tatsächlich ein für das Münchner Eishockey gar nicht mal so unbekannter oder unwichtiger Ort, vor allem mit Blick auf Radio Bad Wiesenfeld.
Ja, wir haben hier mal ein David Chespiva-Trikot, der jetzt ja Schiedsrichter in der DEL ist, haben wir hier versteigert. Der eine oder andere mag sich erinnern. Ich sehe auch das eine oder andere Grinsen in der Runde. Es hat wirklich viel Geld eingebracht damals.
Ja, wir haben eine Flasche Wein draufgelegt und 78 Cent oder so, damit es jemand mitgenommen hat. Aber das ist hier, also noch aus der alten Halle, die guten Erinnerungen an die schönen Bierstubenpartys nach den Spielen, geil.
Und die Bierstube dann in diesen Jahren auch Partner von Münchens Fanradio gewesen, von Radio Bad Wiesenfeld.
Ja, langjähriger Sponsor von Radio Bad Wiesenfeld war die Bierstuben auch, das stimmt. Irgendwie vermisse ich den Laden hier sogar ein bisschen und ich glaube, ich werde wieder öfter herkommen.
Ja, und man fühlt sich halt gleich wieder so 10 Jahre jünger, wenn man da reinkommt.
Das wird sich im Laufe des Abends höchstwahrscheinlich ändern, Sebi. Aber wir sind heute zusammengekommen, um hier in Folge Nummer 199 über den Eishockey-Club und über den Münchner Eishockey-Kosmos zu sprechen.
Mit dem das ist der erste Zwickel, oder? Das ist...
Ei.
Hey, das letzte Mal hab ich mir ganz, ganz lange Zeit damit gelassen. Heute haue ich sie gleich raus.
Ja.
Also, wir haben auch heute wieder, wie beim ersten Mal, unseren Phrasifanten. Was bedeutet, wenn wir eine Phrase dreschen, wandert ein Zwickel für den guten Zweck, respektive für unsere Saisonwette, in dieses nette Tierchen hier rein.
Sag doch mal ein paar.
Bitte?
Sag mal ein paar, damit wir uns darauf einstellen können. Ja.
Der Phrasifant wartet.
Ja, aber wir haben noch ein bisschen was.
Hast du keinen Zwickel, oder?
Wir haben, achso, ich soll es gleich live machen, ich muss mal gucken,
wie viele. Natürlich.
Warte mal, ich habe heute...
Wohin du dich später absetzt.
Ich? Absetzen? Ja. Das Einzige, was ich mal heute absetze, ist vielleicht nach dem Trinken das Glas.
Ah. So. Gut.
Wir reden über den Eishockey-Club und das letzte Mal, als wir live hier zusammengesessen sind, hat ein Hörer eine wunderbare Zusammenfassung gegeben. Wir sind ja heute leider nur zu dritt da. Der Gilbert ist leider erkrankt, was sehr schade ist. Die Zusammenfassung fand ich damals von ihm eigentlich sehr schön. Sebi hat die Haare schön, Gilbert darf nicht sagen, Egel ist der Wortführer und der Flo ist um Schaden begrenzt. Und ich habe so das Gefühl, das könnte heute wieder so laufen.
Danke.
Okay, das klingt, als hätte ich die große Klappe damals gehabt.
Nein.
Ich glaube nicht, dass. Also, das ist nicht plausibel.
Ich fand es extrem plausibel damals. Ich fand es eine super Zusammenfassung.
Ist derjenige hier, der es
damals
so zusammengefasst hat?
Ich glaube nicht. Aber. Nach ein bisschen Vorgeplänkel. Wir steigen ein. Es ist Olympiapause. Morgen starten die Olympischen Winterspiele und deswegen haben wir diesen Termin heute ehrlicherweise auch mit Absicht gewählt, weil wir wollen in diesen so wintersportreichen und durchaus auch Eishockey-interessanten Wochen, muss man sagen, bei diesem Best-on-Best-Turnier, wo ja auch eine Münchner Note mit dabei ist, wollen wir aber die Münchner Fahnen und Farben hochhalten und deswegen auch heute dieser Stammtisch, damit wir uns daheim fühlen können.
man munkelt, es gab gestern ein Vorbereitungsspiel der deutschen Nationalmannschaft, wo 3 Tore durch München erzielt wurden.
Habe ich auch gehört.
Sogar Yasin Elis mit der Vorhand allerdings, möchte ich sagen.
Ja. Oh, das ist noch eine kleine Anekdote, die wir loswerden müssen. Das spricht ja schon wieder für die Sympathie. Ja,
die Täter sitzen da hinten, die haben ihren Schal auf dem Tisch, legen die Bierzente Reihe.
Mega. Mega. Magst du erzählen, weil du warst ja eigentlich
also
auch.
Also die Kollegen von der die Herrschaften von der 14. Reihe, Bierzentenreihe, haben was aufgegriffen, was ich angeblich vielleicht einmal gesagt hätte in irgendeinem Format. Ja. Ich weiß auch nicht, ich kann mich gar nicht dran erinnern.
Könnte ein Stammtisch gewesen sein.
Könnte auch eine Radiosendung, was weiß ich. Angeblich hätte ich wohl mal gesagt, dass Yasin Elis mit seiner. Piepst du das raus? Oder
ich piep's heute gar nichts raus.
Mit seiner scheiß Rückhand einfach den Puck nicht ins Tor bringt. Und die Bierzinterei hatte ihn als Sternfahrtgast und hat ihn mal direkt drauf angesprochen, dankenswerterweise. Vielen Dank nochmal dafür. Und dann habe ich eine Grußbotschaft von Yasin Elis bekommen, in der er aber versprochen hat, in der Olympiapause an seiner Rückhand zu arbeiten. Und danach geht's mal richtig los.
Wir werden es beobachten.
Ja, aber ich möchte nochmal sagen, gestern war es die Vorhand.
Man muss sich ja noch steigern. Also und er hat noch Zeit, mindestens, nein, es sind nicht mindestens, es sind noch 8 Hauptrundenspieltage, die dann nach der Olympiapause zu spielen sein werden. Es werden nochmal mindestens 4 draufkommen in den Playoffs und wir gehen mal davon aus, dass es auch nochmal deutlich mehr werden. 44 von 52 Spieltagen in der deutschen Eishockey-Liga sind gespielt. Das sind 84,6% der Hauptrunde. Und wenn wir jetzt mal so auf die Zahlen gucken, dann sieht das eigentlich im Vergleich zu den letzten 3 Spielzeiten gar nicht so schlecht aus. Denn es sind 84 Punkte, gibt einen Schnitt von 1,909, 149 zu 111 Tore.
Entschuldigung, was ist das für ein Vergleich?
Ein Vergleich.
Zu den letzten 2 Spielzeiten.
Ja, ja.
Zu den letzten 2 Spielzeiten ist alles.
Ja, und trotzdem darf man es ja mal rausstellen, dass es deutlich besser ist als in den letzten Jahren, dass der Trend deutlich schöner ist. Ich wollte noch ergänzen, dass eine Tordifferenz plus 38 der EHC konstant besser, vor allem im Sturm und in der Punkteausbeute.
Und in der
Abwehr. Ja, auch in der Abwehr. Und wenn man hier noch ein paar Zahlen raushebt, der EHC ist das einzige Team, das Köln in dieser Saison schon 3-mal schlagen konnte, die Übermannschaft. Wir haben im Vergleich zum Vorsaison 10% mehr Strafminuten, was für gesteigerten Einsatz spricht. Die Überzahlquote ist...
Oder dafür, dass David Cespiva mehr Spiele pfeift.
Die Überzahlquote ist im Vergleich zum letzten Jahr von 18,1 auf 22,9% gestiegen. Das ist im Vergleich zur letzten Saison war das noch Rang 13. Jetzt ist es Rang 5 der DEL und währenddessen ist die Unterzahlquote gesunken allerdings von 82,4% auf 78,5%. Das ist von Rang 4 auf Rang 8 runtergeflutscht. Das mal zum Zahlensalat. Und in dem Zuge würde ich gleich noch weitergehen. Die letzte Folge unseres Stammtisches haben wir am 13. Januar aufgenommen. Jetzt, 23 Tage später, was hat sich seitdem getan? 5 Spiele, nur noch 7 Punkte. 1,4 im Schnitt, 17 zu 16 Tore, Rang 8 in dieser Zeitperiode. Und da würde ich einfach mal reinschmeißen, diese Olympiapause kommt tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt.
Absolut, weil der Akku leer war jetzt am Ende. Das hat man, glaube ich, in Schwenningen relativ deutlich erkennen können. Allerdings, also Zahlen sind die eine Sache. Ich glaube aber, und da werden wir, glaube ich, ich hoffe, viele Leute recht geben, emotional ist es was anderes. Nämlich es ist 100% besser als das, was wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben. Egal, was die Zahlen sagen.
Da bleibe ich beim Egel, aber das ist, es kommt ja auch dazu aus den letzten 5 Spielen. Es gab ja davor noch mal kurz irgendwo so einen Satz. Ich bin gerade am Überlegen, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ob es jetzt Brooks oder D'Souza war, die ja beide jetzt dann auch wieder draußen waren danach, die gesagt haben, von wegen, wir haben jetzt ein paar Spiele gehabt, wir wissen, was wir spielen können, wenn wir fit sind und wenn wir alles reinlegen können. Und so sehe ich das auch. Also das ist am Ende ist es vollkommen egal, ob wir jetzt als Zweiter oder Dritter oder geht eh nach Bremerhaven. Also
soll noch einer sagen, dass der ERC Red Bull München nicht doch Tradition hat? Wir haben einfach unsere Stammreisen. Wolfsburg wäre auch mal wieder notwendig, fällt mir gerade so
ja, ein. Ja, das machen wir dann schon. Also Sebi und ich sind auf alles vorbereitet, wie jede Saison.
Ja, wenn wir uns jetzt mal hier so die Tabelle anschauen, Köln vorne weg, dahinter Mannheim, Ingolstadt, dann der ERC, dann Straubingen. Ja, und das alles insgesamt dann doch eng beieinander und ich sage mal so vom Trend her und wenn man sich so umhört in Eishockey Deutschland, merkt man schon, dass vor diesem Eishockey-Club wieder, ja, ich will jetzt nicht sagen mehr gezittert wird, aber man, wenn du nach Meisterschaftskandidaten wirklich frägst, dann wird der EHC in einem Atemzug genannt mit, ja, mit einer Übermannschaft, wie es die Kölner Haie momentan auch sind, wie die Adler Mannheim, Ingolstadt muss man auf dem Schirm haben, Niederbayern, ja.
Aber ich glaube, also das eine sind die Playoffs und da musst du glaube ich, vor jedem Respekt haben und natürlich die Top 4, 5 Mannschaften auf dem Schirm haben. Das andere ist aber die Hauptrunde und da ist eben dieser vierte Platz der undankbare, weil ich glaube schon, dass du als ERC Red Bull München nächstes Jahr endlich mal Champions League Hockey in deiner eigenen neuen Halle sehen willst. Dafür musst du halt zumindest Dritter werden und dementsprechend musst du jetzt in den letzten 8 Spielen dann auch auftreten. Weil du hast ja die Gegner, also der nächste Gegner ist der ERC Ingolstadt,
müssen
der auf dem
nicht.
Champions League Platz steht.
Müssen
doch,
nicht.
Doch, musst.
Nein.
Aus meiner Sicht musst du.
Der Sebi rechnet einfach mit dem Titelgewinn und dann hast du das Champions League Ticket auch.
Man muss ja nur widersprechen, man muss nicht, der dritte Platz kann ja auch saublöd ausgehen.
Ja.
Weil auf der anderen Stelle, dann wirst du jetzt Dritter und dann kommt halt, dann macht Berlin wieder irgendwelche Berlin-Sachen in die Playoffs, weißt? Und dann fick dich dritter Platz, weißt? Also es ist so.
Ich glaube, ich muss doch piepsen heute. Ich wollte gar nicht so viel schneiden.
Okay.
Helft mir bitte, Jungs,
okay,
helft
mir. Der dritte Platz sollte das Mindestziel sein, damit du diesen Strohhalm hast. Am Ende, ja, oder du gewinnst halt am Ende die Playoffs, dann ist eh wurscht. Ja.
Aber jetzt
oder wir fahren zum Warrior Cup. Ist eine schöne Alternative. Wer noch nicht dort war, ich kann es empfehlen. Aber ich glaube tatsächlich, der Organisation wäre die Champions Hockey League dann doch lieber.
Ja, und sind wir uns mal ganz ehrlich, auch glaube ich, uns würde die Champions Hockey League langsam mal wieder gut tun. Mal wieder ein bisschen internationales Hockey und dann im Garten. Das hätte doch was. Stichwort Olympiapause. Das ist jetzt ja, es fühlt sich an, als würde diese Saison tatsächlich nochmal bei Null neu gestartet. Risiko für den EHC Red Bull München oder eigentlich jetzt willkommene Chance?
Chance.
Magst du das erläutern?
Ja, die Chance ist, dass ich, toi toi toi, in der Pause keiner mehr wehtut, alle gesund wiederkommen und wir endlich mal mit voller Kapelle spielen. Ich glaube, dass die Mannschaft an sich gefestigt ist. Ich glaube, dass die Mannschaft weiß, was sie kann, das Selbstvertrauen da ist. Und ich glaube, wenn wir mit voller Kapelle spielen, kann sich die Liga warm anziehen.
Das sehe ich genauso. Erstmal die Kranken alle zurück oder die Verletzten ein bisschen auskurieren lassen. Zeit für Yasin Ilic an der Rückhand zu arbeiten. Wird.
Also wenn er anfängt, spätestens in den Playoffs 3-4 Tore mit der Rückhand zu machen.
Championship winning goal, Rückhand irgendwie.
Ja, ich sehe ihn schon bei Magenta stehen. Egel.
Ja.
Ja, ja.
Im Interview mit dem Pott, Bier in der Hand.
Ja.
Dank dem Egel vom Packmas habe ich euch. Ich würde so feiern. Ich glaube, das würden wir alle feiern. Ich glaube aber auch tatsächlich, also vor allem für die Kölner Haie, die haben jetzt Zeit, in dieser Pause zu überlegen, was sie geschafft haben. Sie haben den Siegesrekord eingestellt. Sie sind als früheste Mannschaft in der DEL-Geschichte, haben sie die 100-Punkte-Marke geknackt. Die waren im Flow. Dass du dann auch mal gegen Frankfurt so eine Serie reißen lassen kannst, ist, glaube ich, relativ normal. Nur, jetzt hast du Pause, jetzt kannst du ins Überlegen kommen. Und ja, dass die jetzt mit ihren, was haben sie, 12 Punkten Vorsprung auf Mannheim, die können ganz schnell weg sein. Also jetzt, ich will jetzt nicht sagen, Nachtigall, ich höre dir trapsen, aber diese Fallhöhe, also für die kommt für meinen Geschmack die Pause jetzt zum richtig ungünstigsten Zeitpunkt, könnte wiederum für den EHC aber genau zum richtigen Zeitpunkt dann auch sein.
Ich glaube, dass seit dem 2016er Halbfinale man in Köln die Hosen schon voll hat, wenn man unser Logo sieht. Was übrigens jetzt auch schon in dieser Hauptrunde dreimal bewiesen wurde. Dann gibt es hier noch diese Geschichte, erster Spieltag in Köln, München spielt in Köln, München wird am Ende der Saison sehr weit kommen. Ja, ich glaube, also für alle anderen Teams kommt die Pause zur rechten Zeit. Für Köln trotz der Niederlage gegen Frankfurt zur falschen.
Lass uns vielleicht zu dem Zeitpunkt auch mal einen Blick nach unten werfen. Die Dresdner Eislöwen, da dürfte nicht mehr viel zu machen sein. Für die könnte diese Unterbrechung nochmal eine kleine Chance sein, nur wenn wir jetzt mal auf diesen Punkteabstand gucken. Was sind's? 19 Punkte und wir haben noch 8 Spiele. Kann eng werden.
Das Einzige, was Dresden noch machen kann, ist dafür sorgen, dass Krefeld wirklich kein Geld auftreibt, die Liga gewinnt und nicht aufsteigt. Also ich bin ehrlich, mir gefällt der Standort Dresden. Ich würde da gerne nochmal hinfahren. Ich finde, wir sind da wunderbar empfangen worden, zweimal. Es war total nett in Dresden. Es gibt andere Standorte in der Liga, die ich lieber los hätte als Dresden.
Sag bloß.
Den einen oder anderen mag vielleicht jemand hier ahnen können, aber was höre ich da? Iserlohn. Ja, wäre vielleicht ein Kandidat.
Du möchtest dich nicht festlegen.
Ja, es gibt dann noch 2, 3, aber egal. Also am Ende, ganz ehrlich, sportlich glaube ich nicht, dass Dresden da noch viel bewirken kann.
Ich habe jetzt gerade mal die Tabelle der DEL 2 aufgemacht. Die Aufstiegskandidaten Krefeld momentan souverän auf Rang 1, Kassel auf 2, Rosenheim mit einem nicht schlechten Lauf auf 3, Ravensburg auf 4. Wen haben wir denn noch? Landshut auf 7, Düsseldorf auf 8. Boah, habe ich jemanden vergessen, der die Lizenz hinterlegt hat? Also die Wahrscheinlichkeit, dass einer von diesen Organisationen den Titel holt, ist jetzt nicht so gering. Irgendwelche Wünsche?
Also wenn es einer von denen wird.
Wenn es einer von denen wird.
Schon wieder Krefeld im Spiel, also... Also wenn es um Wünsch...
Ich rede jetzt nur vom Wunsch.
Düsseldorf.
Ja, bin ich bei Krefeld.
Okay.
Klar, Krefeld. Ja gut, das ist jetzt natürlich, da ist der Flo jetzt als nicht so versierter Auswärtsfahrer emotional nicht so dabei, aber...
Also, das heißt ja,
also so
Krefeld, muss ich mich schon wieder rechtfertigen?
Deswegen nein, würde du musst der Flo auch Kassel gut finden oder so, aber
hatten wir diese Kassel-Diskussion mit
die hatten wir schon mal.
Ja, die hatten wir schon mal.
Und hast du nicht irgendwie Verwandtschaft?
Nein, aus aber die Frau meines besten Spätzels kommt aus Kassel.
Und das reicht dir schon, dass wir deswegen nach Kassel fahren müssen?
Wir haben nur von persönlichen Wünschen gesprochen. Ja. Und Kassel ist so schlecht nicht. Die Hochzeit dort war echt toll.
Düsseldorf.
Ich könnte jetzt noch... Ich schmeiß noch mal was ganz Böses rein. Ich schmeiß mal noch was richtig Böses rein. Und jetzt habe ich gleich Angst, dass hier die Sachen fliegen. Ja. Wie wär's denn mit einem Bullenderby gegen Rosenheim? Ja. Ja. Okay.
Willst du darauf antworten, oder?
Wir können auch einfach drüber hinweggucken.
Tine, machst du bitte 2 Striche? Ja, beim Flo.
Das war's mir. Kleiner Witz. Es ist halt eine kostengünstige Auswärtsfahrt.
Okay. Worauf ich mich noch einlassen würde, wäre Landshut. Moment. Und dann fahren wir da alle hin. Haupttribüne. Landshut gegen Straubing, einmal Popcorn und schauen einfach, was passiert.
Haben die nicht auch mittlerweile so VIP-Terrassen? Welcher Fanclub war das, der die VIP-Terrasse in Augsburg geentert hat mit Banner? Das habe ich gefeiert ohne Ende. Die Outbackers, ja. Geile Aktion damals.
Ja.
Unfassbar. Das gerne in Landshut, gegen Straubing, Terrasse entern, München grüßt Niederbayern.
Niederbayern. Viele neue Freunde, geil. Ja.
Kreative Aktionen, dafür ist die Münchner Fanszene durchaus bekannt. Ja. Das Gute ist, das Playoff-Ticket des EHC ist bereits jetzt gesichert. Zusammen mit Köln, Mannheim, Ingolstadt und Straubing kann der EHC nicht mehr hinter Rang 10 rutschen. Kleiner Spaß an dieser Stelle. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Pause absolut zur richtigen Zeit kommt und uns die Saison aber bisher insgesamt wirklich viel Freude bereitet. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, als man es vielleicht hätte sogar erwarten können. Ich meine, der Anfang, aller Anfang war schwer und trotzdem habe ich gemerkt, und das haben wir, glaube ich, an diesem Stammtisch auch das ein oder andere Mal besprochen, und aber auch dieses Gefühl, finde ich, kam immer rüber. Es war eine große Menge Geduld und auch ein bisschen Vorschusslorbeeren da, nach diesem Umbruch, mit den vielen neuen Spielern, mit jungen Spielern, mit einem neuen Trainerstab. Ich habe übrigens in Folge Nummer 183 damals live, unsere letzte Live-Aufnahme nochmal reingehört. Auch da ging es um Straubingen tatsächlich. Damals allerdings haben wir noch über Tom Pokel diskutiert. Am Ende ist es Rob Lees geworden, der nach München gekommen ist. Aber auch das hat sich, glaube ich, als ziemlich guter Move herausgestellt. Insgesamt war die Geduld größer. Aber das, was man jetzt rausbekommen hat, ist gefühlt auch ein bisschen größer, weil es für vieles entschädigt, was in den letzten zwei Jahren einfach nicht funktioniert hat.
Ja, aber ich glaube, da spielt mehr als der Sport eine Rolle. Ich glaube, dass in den letzten Monaten neben dem Sportlichen auch die Organisation mit allen Beteiligten gerade in der neuen Halle viel dazugelernt hat. An der einen oder anderen Stelle auch einen großen Schritt Richtung, oder anders, die Fanwünsche verarbeitet hat, umgesetzt hat, Schritt auf die Fans zugemacht hat. Und ich glaube auch, dass die Fans wieder enger zusammengewachsen sind. Mehr miteinander gesprochen wird, es mehr eine Einheit ist. Ich glaube, man sieht es jetzt an den Auswärtsfahrerzahlen, die in den letzten Wochen wirklich
da kommen wir nachher noch
deutlich
dazu.
Besser geworden sind. Und da entwickelt sich gerade was. Und ich glaube, das war nach Umbruch Mannschaft, Umbruch Trainerposition, Umbruch Halle, halt ein Prozess, der da in Gang gesetzt wurde. Und es hat sich jetzt, finde ich, dieses Jahr alles zum Positiven entwickelt. Und das darf man auch mal genießen.
Darf man definitiv. Und da gibt es ganz, ganz viele Personen und Organe, sage ich mal, die da ihren Teil dazu beigetragen haben. Was ist denn für euch so der ausschlaggebende Punkt, dass es so viel besser läuft? Klar, wir haben schon gesagt, es sind viele einzelne Komponenten. Welche sind denn für euch die herausstechendsten tatsächlich?
Patrick Hager ist, finde ich, ein wahnsinniges Beispiel dafür, weil ich finde, dass der seit seinem 1000. Spiel anders auftritt und total gelöst ist und viel lockerer, als wir ihn in der Vergangenheit kennen. Und die Interaktion zwischen Patrick Hager als Captain, der ja oft verschrien ist in der Liga, Kniecheckversager und was man halt da immer so hört.
Dafür bekommt er ja ganz viel Respekt in anderen Stadien. Ja, ich erinnere nur an Folge 28, kleiner Querverweis, als wir ihn im Interview hatten, also gesagt haben, er genießt die Gastspiele in Straubing und in Augsburg, weil ihn die Leute da so schätzen.
Aber weißt du, also A, finde ich, dass er im Moment sportlich einen zweiten Frühling hat, und B, allein diese Feierprozeduren kommen irgendwie eingespielter, authentischer auch zwischen Mannschaft und Fans rüber. Also ich glaube, es sind viele kleine Komponenten, wo einzelne Personen gerade positiv auch drauf einwirken. Ich denke, es ist schwierig, da jetzt zu sagen, diese eine Stelle war der Punkt, der es gedreht hat.
Das sind so viele kleine Sachen. Ich habe es am Anfang von der Saison auch schon gesagt, für mich ist so die zweite Saison jetzt im Garten, das war jetzt nach der Sommerpause. Man freut sich, dass man da wieder in die Halle geht, und man hat sich dann, das war so für mich so die letzte Saison mit diesem Umbruch und alles ist neu, und irgendwie war das Gefühl nicht so da, und trotzdem war es jetzt zum ersten Spiel, du gehst da wieder rein und denkst dir, ja genau, da bin ich wieder, und das ist jetzt unseres, und So kommt man das auch annehmen. Also,
den besten Satz, den du dazu gesagt hast, das war, glaube ich, in der letzten Folge, wo du gesagt hast, du hast jetzt das Gefühl, wenn in dieser Halle andere Veranstaltungen stattfinden, der erste Gedanke ist, geht's denn aus, das ist unsere.
Ja.
Und ich glaube, das spiegelt es aber, glaube ich, ganz, ganz gut wider.
Ja, es ist ja auch tatsächlich. Der eigentliche Plan war ja, da muss die Bierstube mal ganz kurz weghören, der eigentliche Plan war ja, dass wir das irgendwo drüben machen in der Halle, aber jetzt sind die Ballhüpfer wieder da und dann,
ja. Also ursprünglich war tatsächlich einmal gedacht, bevor der Garten eröffnet wird, wir hatten ja mit einer Jackson Bar geliebäugelt. Und da hatten wir dann schon gedacht, hey, so ein Live-Stammtisch dort dann drin, nach dem Spiel vielleicht sogar oder als Warm-up oder sonst irgendwas. Wie soll man das jetzt ausdrücken?
Die geht
organisatorisch schwierig.
Ja, vor allem, weil es diese Jackson-Bar, wie sie versprochen worden ist, halt einfach nicht gibt. Das ist halt das, was man immer noch...
Die Wunde ist noch da, gell?
Müssen wir jetzt über das Henry reden?
Nö.
Nein, Moment.
Wisst ihr, ich habe gerade so gute Laune.
Ich möchte...
Es ist wirklich so ein schöner Abend.
Pass auf, dann machen wir es...
Eigentlich haben wir gerade uns darauf geeinigt, dass alles einen Schritt nach vorne gemacht hat.
Genau, dann machen wir es so, damit du wieder auf gute Laune kommst. Prost zusammen, schön, dass ihr da seid. Prost.
Und 2 Euro für ein Sebi, weil...
Ich habe doch nicht übers Henry gesprochen, weil ich habe gesagt, wir haben sowas einfach nicht.
Ich habe nicht gesagt,
wir haben sowas. Also oder.
Ja, schmeiß rein jetzt.
Ja, ja.
Eieieiei. Es wird teuer heute Abend. Der Abend ist noch jung, deswegen. Ja. Dann reden wir doch über weitere interessante Thematiken. Zum Beispiel würde ich gerne über einen Spieler sprechen, der sich in die Annalen des EHC Red Bull München reingeschossen hat. Das ist Adam Brooks mit seinem 1000. Ja,
den hast du jetzt aber auch aufgelegt, ganz ehrlich.
Ich war schon immer ein guter Vorlagengeber. Nein, es geht um Adam Brooks, der den dann 1000. DEL-Treffer des Eishockey-Clubs erzielt hat. Das war der 3:4 Anschlusstreffer bei der knappen Niederlage in Nürnberg. 1000 Tore ist schon eine schöne Marke. Und dass es Adam Brooks macht, ist auch nicht unbedingt verwunderlich.
Weil ich bin jetzt...
gut in Form der Herde.
Okay, und vor allem war er da mal nicht verletzt.
Es waren 3, oder?
Bitte?
Es war das 3000ste, nicht das 1000ste. Es war das 3000ste.
Das 3000ste?
Ja.
Wer ist jetzt hier der Journalist, der vorbereitet ist für euch?
Man darf sich auch mal an seinem Skript verschreiben. Ja. Deswegen sind wir doch zu dritt, Kollegas.
Adam Brooks hat da ganz tolles Tor geschossen. Einigen wir uns darauf.
Ja, gut. Habt ihr denn einen Spieler der bisherigen Saison, wenn ihr ihn benennen könntet? Einen Spieler der bisherigen Saison? Jetzt mach mal Werbung.
Ich hab hier einen Pin von Radio über Wiesenfeld, die gibt es jetzt zufällig ganz neu seit heute.
Hashtag Werbung.
Da ist Terry Rossi drauf. Könnte vielleicht der Kandidat sein. Ja.
Wie spricht man den jetzt eigentlich richtig aus?
Also der Wolfi, der zufällig auch im Publikum sitzt, der liest ihn jede Woche mindestens einmal vor und ich glaube, der weiß es.
Die Frage, ob man ins Japanische ausspricht, dann würde ich wahrscheinlich Taro Hirose sagen, aber er ist natürlich gültiger Nordamerikaner. Taro Hirose.
Terry Rossi, siehst du? Okay.
Ja. Aber wir haben ja schon ganz viele Variationen auch gehört.
Terry Rossi, aber es gibt Pin von ihm.
Weil das ist ja, es ist schon auffällig, dass es ja für viele Namen gibt verschiedenste Ausdrucksweisen und egal wo kommentiert wird oder Stadion gesprechert wird,
Ich erinnere an den Herrn Vici, Vucci, Wojnowski, keine Ahnung mehr, wie er hieß.
Wojnowski.
Gesundheit.
Ja. Na, ich finde das immer ganz lustig mit diesen amerikanischen und kanadischen Spielern, denen man da halt einfach mal erklären muss, das ist zwar jetzt ganz schön, wie du dich selber aussprichst, aber wenn du einen europäischen Namen hast, dann wissen wir Europäer doch mal ein bisschen besser, wie du heißt, gell? Also bei den Japanern wird es schwierig. Also das ist.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, um mal ein bisschen Schwung in die Runde zu bringen. Heroes ist ja offensichtlich, jeder mag den, das ist ein Unterschiedsspieler und das ist nett und der ist beliebt und ich glaube, es gibt keinen Fans, der sagt, boah, weg mit dem. Deswegen vielleicht auch ein Spieler, der eine große Wende in diese Saison gebracht hat, steht im Tor und heißt Bebo.
Ja. Da kommen schon die ersten Sprechchöre und das glaube ich vollkommen zu Recht. Sollen wir mal ein paar Statistiken vom Herrn Bebo rauskramen?
Ja, während ich noch mal kurz ein bisschen auf die, wenn wir schon auf die Unterschiedsspieler gehen, dann nehme ich auch noch einen Herrn Wagner mit dazu.
Fabio Wagner darf man nicht vergessen.
Der unsere Verteidigung richtig stabil macht hinten.
Und er hat auch ein Tor geschossen, hat übrigens für den DEB.
Ja. Wollen wir noch mal alle, also München gegen Italien, noch mal die Tore durchgehen während der Flo? Oder
jetzt habe ich es. Also Antoine Bibo mittlerweile bei 23 Einsätzen, Save Percentage 92,68, Gegentorschnitt 1,86. Das ist herausragend. Kann man nicht anders sagen. In seinen 23 Spielen 17 Siege eingefahren. Oh, ist eine Hausnummer. Das ist eine absolute Hausnummer. Ja, da darf man auch mal applaudieren. Ne? Absolut. Ja. Also er ist zwar nicht da, aber ich sag mal, das wird ihm gut tun. Und zuletzt ja auch mal im Lokal im SAP-Garten vorbeigeschaut. Tut ihm, glaube ich, schon gut. Er ist noch ein bisschen schüchtern, kommt er mir manchmal noch ein bisschen vor. Aber ja, es ist ja auch anders in Deutschland mit dem Eishockey.
Er ist auch Torhüter und die haben alle ihre Eigenheiten und die müssen sie um Gottes Willen auch haben. Aber im Gegensatz zu den Feldspielern, wo man sagt, naja, der oder der macht den Unterschied, die haben ihren Stammplatz dann aber auch relativ sicher. Bei den Goalies hast du bei allem Teamwork und bei allem, wo man immer sagt, ja gut, die kommen miteinander gut in der Kabine klar und die helfen sich gegenseitig. Am Ende will jeder spielen. Und da, glaube ich, haben wir einen spannenden Punkt, wenn die fit sind. Beide, ich nehme Wolf und Bittner da jetzt mal raus, die sicher talentiert sind, aber ich glaube nicht, nicht um den Stammplatz in den Playoffs gegeneinander kämpfen werden. Da hat der Trainer zugegebenermaßen vielleicht ein Luxusproblem, aber es wird interessant. Also ich bleib dabei, die Situation hatten wir das letzte Mal mit Austenbirken und Leggio. Das Ergebnis ist bekannt.
Hätten wir nichts dagegen.
Schauen wir mal, wer von den beiden sich am Ende durchsetzt.
Man muss auch sagen, wir waren alle so ein bisschen überrascht mit der Verpflichtung von Antoine Bibo. Jetzt kann man sagen, da wurde viel richtig gemacht, auch mal, wir wissen jetzt nicht, wie diese Saison weiter verlaufen wird, aber da kann man sich alle fünf Finger danach ablecken, was du jetzt da für eine Qual der Wahl hast. Und lieber hast du diese Qual der Wahl. Matthias Niederberger ist auch wieder da, steht ja auch im Olympiakader. Er kommt in dieser Saison mal zur Vollständigkeit, aber bisher auf 16 Einsätze. Gegentorschnitt 2,84, Save Percentage bis dato bei 88,0. Acht, das ist ausbaufähig, ich glaube, das ist klar. Er ist auch für meinen Geschmack noch nicht wieder da, wo er schon gewesen ist, aber wer weiß, dieses Olympiaturnier, auch dieses Trainieren ja wirklich jetzt auf hohem Niveau mit einem Philipp Grubauer, das kann schon auch gut tun und vor allem nach so einer Pause, wer weiß, wie stark Matthias Niederberger wir für die restliche Saison zurückbekommen. Oh, diese Blicke. Oh.
Ja. Bibo hat den Nachteil, dass er eine Lizenz braucht. Und wir eine Lizenz zu viel vergeben haben. Das heißt, wenn alle Feldspieler fit sind, muss einer sitzen.
Also mindestens mal eine Lizenz. Ich bleibe immer noch dabei. Olympiapause länger. Ich glaube nicht, dass Christian Winkler gerade die Füße hochlegt, sondern ich denke, dass die tatsächlich noch stark am Überlegen sind, ob und wo man am Kader eventuell nochmal sogar noch eine Lizenz vergeben
also
kann
am
oder
Ende
sollte.
Dann sogar zwei sitzen.
Ja.
Das spricht gegen Bibo. Sonst fällt mir ehrlicherweise nichts ein, was gegen ihn spricht.
Das spricht absolut für Antoine Bibo. Info an dieser Stelle, das Wechselfenster ist in Deutschland bis zum 2. März geöffnet. Die DEL 2 spielt ja während Olympia weiter. Also das heißt, Verletzungen, die jetzt in dieser Zeit geschehen, können das Ganze auch nochmal mit ein bisschen Geschwindigkeit und Tempo und Intensität versetzen. Ich würde nicht ausschließen, dass sich da noch was tut. Der EHC ja in den letzten Jahren immer im Saisonendspurt nochmal aktiv geworden. Und da waren schon mitentscheidende Transfers dabei, die dir am Ende so ein bisschen dieses kleine Quäntchen noch gegeben haben, die Saison in eine gewisse Richtung gedrückt haben, die auch dazu geführt hat, dass es am Ende etwas Handfestes, Blechernes und vor allem ganz viel Flüssiges gegeben hat.
Ja, Jan Sowé zum Beispiel, der dann damals halbnackt am Bierauto stand. Ja. Und vergessen, Jan Sowé war auch eine Nachverpflichtung, Verteidiger, ist danach, glaube ich, nach England gewechselt, war aber ein wichtiger Baustein damals für die
Beistand, Meisterschaft. Beistand
auch.
Ein wichtiger Beistand und wer von nach der Saison vom Bierauto nach England wechselt, da weißt, wo die Prioritäten hingehen.
Ja, aber vielleicht, also gerade wenn ich nach links vorne schaue, war auch bei den Frauen war er sehr beliebt.
Reden mal weiter. Ich könnte mal gucken, wo der mittlerweile spielt. Oder spielt der noch?
Ich weiß nicht, ob der noch spielt.
Bei der ganzen Geschichte möchte ich aber auch noch, wenn wir jetzt schon mal alle Teile irgendwo durchgehen, müssen wir Oliver David auch noch mit dazu nehmen.
Ja, bitte.
Relativ unscheinbar, man wusste nicht, man hat seine Geschichten gehört aus Salzburg. Also da muss ich sagen, am Trainer waren jetzt meine Erwartungen am niedrigsten an der ganzen Geschichte. Aber allein eben dieses erfolgreiche System, ich sage jetzt mal so, er hat halt das gemacht, was man sich eigentlich von den Trainern vorher, die nach Jackson gekommen sind, erwartet hätte. Das erfolgreiche System in die Hand nehmen, noch ein bisschen verändern und ausbauen, aber im Grundstil dabei bleiben, sodass die Spieler das auch irgendwo gut umsetzen können und vor allem auch die, was ja für mich immer noch unsere ganz große Bank ist, die Spieler, die aus der Akademie kommen, dass sie das sofort umsetzen können und sich einfügen können. Und das ist halt jetzt irgendwo wieder da. Und ich finde, er macht das gut. Und wenn man sich so ein bisschen auf ihn einlässt und auch mal daran gewöhnt hat, ist es super. Auch die Pressekonferenzen machen echt Spaß mit ihm.
Ich wollte gerade sagen, also besten Pressekonferenzen seit Jahren, weil der fasst eigentlich das komplette Spiel nochmal zusammen aus Trainersicht. Normalerweise muss Magenta gar nicht mehr viel machen. Die legen dem mal Mikro hin und sagen, leg los. So ähnlich wie wir bei Folge 100 mit Christian Winkler. Christian, erzähl mal was, wir sind mal weg. Also ganz ehrlich, nee, bin ich bei dir. Es ist sympathisch, unaufgeregt und ich glaube, der weiß schon, was er da dran macht in der Kabine. Und das kriegt er, glaube ich, auch gerade von der Mannschaft zurück. Und der Spagat in München zwischen den Spielern, die schon 3-4 Mal Meister waren, und den Jungen und den neu dazugekommenen Ausländern, den hinzukriegen und daraus eine Einheit zu formen. Ich glaube, das ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Und ich denke, das hat er in sehr kurzer Zeit, also zumindest nehme ich das in der Mixed Zone zum Beispiel so wahr, sehr gut hinbekommen, dass aus diesen, ja, da sind die Jungen, da sind die Ausländer, da sind die alten Hasen und dann treffen die sich auf dem Eis, dass da eine Einheit draus geworden ist. Ich glaube, das hat man schnell geschafft und das macht uns im Moment auch stark.
Gehe ich total mit und vielleicht an dieser Stelle der Verweis auf unsere Folge mit der Nummer 188. Damals ganz frisch die Verkündung, dass Oliver David der neue Trainer des EHC Red Bull München sein wird. Ich habe damals die Möglichkeit gehabt, mit einem Medienkollegen aus Salzburg über ihn zu sprechen. Ich habe den Namen.
Sucht er das gerade aus oder hat er die Folgennummern auswendig?
Und all das, was der Kollege damals angekündigt hat, ist eigentlich eingetreten. Also wer Lust hat, da gerne nochmal reinhören. Lass uns mal auf das Restprogramm gucken nach der Olympiapause. Es sind noch 8 Spiele, 5-mal zu Hause. Das ist, kann schon auch ein Faustpfand sein, 3-mal auswärts. Gucken wir 8 Spiele in 18 Tagen. Das wird ein ordentlicher Sprint werden. Reihenfolge: Ingolstadt daheim, Augsburg auswärts, Köln daheim, Iserlohn auswärts, Wolfsburg daheim, Frankfurt daheim, Straubing daheim und am Ende auswärts Berlin. Da ist nochmal ordentlich was dabei.
Ja, auf gut Niederbayerisch muss halt Batsch, Batsch, Batsch machen jetzt in den letzten 8 Spielen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass das im Prinzip schon vorausgezogene Playoffs sind. Also gerade gegen Ingolstadt, Köln und so weiter musst du, auch aufgrund der Tabellensituation, musst du liefern. Allzu viel Schwächen darfst du nimmer erlauben. Und ich bleibe optimistisch, dass das auch gelingen wird.
Durchaus. Ich habe mal kurz Jan Sauvé rausgesucht. Damals noch ein Hauptrundenspiel für München gemacht, dann 12 in den Playoffs, mal schnell den Pott mitgenommen. Dann ging es zu den Nottingham Panthers auf die Insel. So, und jetzt wird schwierig. Dann ging es nach Kroatien zu Medvedžak Zagreb in die EBL, dann nach Villach in die EBL und das in einer Saison. Dann hatten wir 2 Jahre Grenoble. Und dann ging es in, und das habe ich mir jetzt rausgesucht, weil ich habe diese Liga tatsächlich noch nie gehört, aber es gibt sie. Es ist die Ligue Nord-Américaine de Hockey. Das ist eine professionelle Eishockey-Liga in den kanadischen Provinzen Ontario und Quebec. Da spielt der jetzt seit 2021 einmal für die Pétrolière du Nord und für Laval Pétrolière.
Und es reicht immer noch. Da siehst du mal, was der in München in kurzen Spielen gelernt hat.
Ja. Wie alt ist denn der Herr mittlerweile? 35.
Ja, also Jaromir Jagr würde sagen, junger Hupfer.
Ja, und in seiner Vita steht eine Meisterschaft, das ist die mit dem EHC, und einmal war er U17-Weltmeister. Das war's. Also, größter Erfolg seiner Karriere. Und
sah er wohl ganz hot aus, was ich mir habe sagen lassen am Bierauto. Hm.
Aber davon haben wir keine Ahnung.
Doch.
Ja, deine Frau hat davon Ahnung.
Ha.
Also, 8 Spiele in 18 Tagen nach dieser Olympiapause und ein Spieltag sticht ja ein ganz kleines bisschen heraus. Das ist das Duell gegen die Grizzlies Wolfsburg. 10 Jahre deutscher Meister, 10 Jahre der erste Titel. Es wird mehrere Aktionen geben, was ich cool finde. Alte Recken kommen, Michi Wolf kommt, Jason Jeffrey kommt und es kommt David Ledger.
Ja, Mann.
Die
mega
Legende.
Gut, mega gut, mega gut, mega gut. Da fehlt nur noch der Pinner und vielleicht Oli. Aber ganz ehrlich, also diese Idee, dass man den Jeffs nochmal holt, dass man Ledger nochmal nach München holt, finde ich grandios.
Ich meine, das ist Legende. Das ist Eishockey-Legende, das ist Münchner Eishockey-Legende, es ist ehrlicherweise auch deutsche Eishockey-Legende, denn der ein oder andere wird sich noch erinnern, ein David Leggio hat es damals geschafft, dass eine Regeländerung in der deutschen Eishockey-Liga eingeführt wird. Erinnert ihr euch an den Torschubser gegen Bremerhaven?
Und unter uns, alleine, dass bei Social Media jetzt diese ganzen 1878er da aus Augsburg, alleine deswegen, dass die jetzt da schon wieder umeinander flennen, nur weil sie 130 Jahre Erfolglosigkeit hinter sich haben, ist die ganze Aktion schon wert.
Ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern. Ich saß damals in den alten Pressekatakomben und in der Pause nach dieser Aktion ist die gesamte Pressemeute inklusive Basti Schwele vom Magenta Sport zusammengekommen und hat darüber konferiert, was da gerade passiert ist. Das war ein legendärer Zeitpunkt und wie gesagt, eine Zeitenwende, würde ich sagen, in der deutschen Eishockey-Liga mit einer Regeländerung. Wir nennen sie, glaube ich, bis heute und alle Ewigkeit die Lex Leggio.
Ja, auch heute ist sie übrigens im Bremerhaven noch Thema. Jedes Mal, wenn man da hinkommt. Ja. Also ich erinnere daran, die haben diese Saison ein Tor gegen uns geschossen, das nicht regulär war.
Zweiter Spieltag.
Als unser Torhüter schon rausgefahren war. Es war nicht regulär, dieses Tor. Und selbst da konntest du dann lesen, ja, aber euer Goalie hat damals das Tor geschossen. Ja. Also, der Stachel sitzt tief.
Ja, die wären auch Meister geworden, wenn die, also...
Ohne Lecce wäre Bremerhaven
ja
sicher
Deutscher. Ja, das ich auch. Also das Tor, wenn sie gekriegt hätten,
ja,
durchmarschiert werden
in
die.
In dem Hauptrundenspiel wohlgemerkt.
Ja, also, ja, durchmarschiert. Ja.
Ja. München war schon immer der Showstopper. Ja. Ja. Immer. Ja. Für alle.
Die haben sich nur geärgert, weil sie Lecce nicht einbürgern konnten.
Ja, aber Bremerhaven ist eh immer eine andere Geschichte. Also ich habe mir jetzt jedes Mal, wenn ich da oben bin, darf ich mir von irgendjemandem anhören, wie körperlich und brutal der Abelshauser spielt. Also da muss man sich halt dann schon fragen, was denn. Also so viel dazu. Also das ist...
Da gehen die Uhren anders. Ja. Nicht in Bayern, sondern in Bremerhaven gehen die Uhren anders.
Ja. Ja, andere Schmerzempfinden, Tine, du sagst das mit Sicherheit. Aber wie gesagt, schöne Aktion, dass da einige Legenden kommen. Es sollen wohl auch noch ein, zwei mehr sein, deren Namen Stand heute noch nicht veröffentlicht wurde. Es wird Autogramme geben. Man kann sich mit dem Meisterpokal von damals auch fotografieren.
Ich würde jetzt mal raten, dass es vielleicht Abelshauser und Kastner sind.
Also rein, die mirsterten vielleicht an dem Tag auch noch spuien.
Was arbeiten auch noch? Und so.
Ja.
Also,
ja. Und ich meine, die mussten jetzt schon wie dieses Fotoshooting dieses Trikot anziehen. Ich meine, die haben ihre Schuldigkeit wirklich geleistet.
Ich glaube, wir müssen ein, zwei Worte über dieses Trikot verlieren. Wir erinnern uns, sagen wir mal so, ich fange mal andersrum an. Als bekannt gegeben wurde, es gibt diesen Motto-Spieltag, 10 Jahre Deutscher Meister, und es wird ein neues Third Jersey geben, dann dachte ich im ersten Moment, ja, dann wird man ja das Trikot von damals auflegen. Nicht.
Das wäre auch viel zu einfach, weißt du? Weil das würden die Leute am Ende vielleicht sogar kaufen.
Also, ich bin jetzt, modemäßig bin ich jetzt nicht großartig bewandert. Welche Farbe ist das?
Du hast einen schönen Bulli an.
Ja, da haben wir uns ja heute drauf geeinigt. Ja. Aber... Was ist das? Ist das Bierdeckel? Ich glaube, du hast geschrieben Bierdeckelfarbig.
Nee, das war.
Nein, ich weiß nicht.
Bierdeckelweiß.
Dann muss das vom Gilbert noch gekommen. Also.
Da war es vom Gilbert in unserer WhatsApp.
Also, ich glaube, es nennt sich Altweiß.
Wie hast du mich genannt?
Weiß.
Ja. Wie hast du mich genannt?
Ja, genau so. Du bist.
Ich?
Also, du.
Ja, okay.
Für dich.
Also. Wir haben jetzt hier leider kein Screen, wo wir euch das Trikot zeigen können, aber vielleicht wollt ihr es auch gar nicht sehen. Ihr habt es ja gesehen. Also, Bierdeckel weiß, Altweiß, blaue Ärmel.
Laktosefreie Kakao fertig.
Danke!
Das allerdings ist auch vielleicht die Farbe, die laktosefreier Kakaofarben.
Ja.
Ja. So, also, also dann ein Sterntl auf der Schulter für den einen Titel, dann in dem Blauen steht Deutscher Eishockeymeister, glaube ich, drin. Ich finde ja, dass man den Gesichtsausdruck von Conny Abelshauser und Maxi Kastner sieht.
Ja. Können wir jetzt gehen?
Nein, sie ziehen es einmal an. Vielleicht sieht es ja im scheinenden, grellen Licht des Gartens sogar noch besser aus. Also muss man, wie oft sagt man, muss man angezogen im Spiel sehen, aber...
Die Frage, also ist ja immer Geschmackssache und es gibt sicher Leute, denen wird das total gut gefallen und die werden sagen, jo, sofort los und kaufen. Ich hätte die Idee des Trikots von vor 10 Jahren auch sehr viel charmanter gefunden. Es ist wie so oft oder wie relativ regelmäßig. Es ist gut gedacht und am Ende vielleicht nicht ganz so gut gemacht.
Ich darf sagen, mir schwamm's Orbi. Prost, Stammtischgemeinde. Prost. Und bevor wir zur Pause kommen, möchte ich noch ein Thema kurz anschneiden. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt. Unsere Saisonwette läuft und da wollen wir euch einen aktuellen Stand geben. Wer es noch nicht weiß, wir haben eine Saisonwette am Lauf. Das heißt, wir haben am Saisonbeginn gesagt, für bestimmte Ereignisse, die der EHC Red Bull München dieser Saison herbeiführt, werden wir etwas für den guten Zweck ins nicht nur in den Phrasifahrten, sondern einfach in die imaginäre Kasse schmeißen. Ich suche es nochmal ganz kurz raus. Ich werde es nicht alles vorlesen, was wir in diese Saison integriert haben. Beispielsweise 5 Euro pro Derby-Sieg oder 10 Euro pro Shutout oder 2 Euro pro EHC-Tor im SAP-Garden. Und ich bin sehr happy, verkünden zu dürfen, dass wir nach 44 von 52 Hauptrundenspieltagen bereits bei einer Summe von 346,30 Euro angekommen sind. Und da sage ich Dankeschön, Eishockey-Club.
Aber da muss ich jetzt
da,
kurz...
Was mich kurz zu einem anderen Punkt bringt. Liebe Bierzenterei, hattet ihr das mit den Schlägerbrüchen?
Ihr seid doch auch schon bei über 300 Euro, oder?
Heimspiel gebrochene Schläger,
jetzt bin ich gespannt. Aber ihr seid über 300 Euro, oder?
Nein, noch keine 300 Euro.
Heimspiel haben wir 19. 19? 19 gebrochene Schläger in einem Heimspiel. Okay. Gefühlt waren es viel mehr.
Ja.
Aber ja, also alles für den guten Zweck, da wird noch einiges dazukommen. Auch der Phrasifant kommt heute noch mit drauf. Und in diesem Sinne würde ich dann sogar sagen, wir machen jetzt Halbzeitpause.
Drittelpause.
Wir machen Drittelpause und sehen uns dann in circa 20 Minuten.
Drittelpause dauert nun mal 18 Minuten.
So, nimm jetzt.
Warst denn du das letzte Mal im Stadion?
Ja. Darum geht's nicht. Es geht 18 Minuten, na okay, dann sind wir genau bei 21.30 Uhr.
Sehr
das
gut.
Das passt ja, doch. Klar. Also, wir sehen uns gleich. Pause. Pause.
Juhu. So.
Dann sage ich herzlich willkommen zu Drittel Nummer 2
beim jetzt.
Live-Stammtisch mit der Podcast Nummer 199. Und bevor wir einen Gast hier bei uns oben gleich begrüßen werden, müssen wir dem einen oder anderen jetzt danken, denn der Phrasifant hat ja was zum Essen bekommen, hätte ich gesagt. Wen dürfen wir denn alles danken?
Ja, der Chaos Crew, das habe ich gerade schon gesagt, 20 Euro. Vielen Dank dafür, geht an die gute Sache. So ganz offiziell nochmal, danke an die Chaos Crew.
Der Harry, für seine laktosefreien Kakao. Der uns 10 Euro in die Kasse gebracht hat.
Und
ich habe gerade noch einen Schnaps ausgegeben bekommen da vom Franzl, von den Zugfahrern.
Ja.
Also auch Schnapsel sind Spenden.
Ja. Ja. Und dann, wir hatten ja den
und der Schwix übrigens war das, der die erste Schnapsrunde dahingestellt hat, ja, die der Flo verächtlich von sich gewiesen hat.
Also ich habe hier gar nichts vor mir gewiesen. Komm, gib her den Schmarrn.
Ach, jetzt würde
er. In der zweiten Halbzeit darf ich auch mal. Prost auf euch.
Das kostet
und
der nächste.
Und
also wieder ist er 2 Euro
ärmer, ja, der Arme. Aber bevor wir jetzt den uns genehmigen, möchte ich dieses Glas auch noch erheben aufs Bierauto, das unsere Saisonwette in der Pause um 300 Euro erhöht hat. So, wir starten rein in Drittel Nummer 2 und ich freue mich sehr, dass ich jetzt einen Gast hier auf der Bühne begrüßen darf, ohne den das Ganze heute hier nicht stattfinden würde, denn er ist unser Gastgeber. Wir dürfen den Max von der Bierstube mit einem herzlichen Applaus hier bei uns auf der Bühne begrüßen. Servus Max, komm zu uns. Schnapp dir noch den Stuhl, Sebi, dann bist du nicht ganz weg. Servus, Max.
Ja, hallo Leute. Schön, dass ihr alle hier seid. Es freut uns wirklich, wirklich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid und ja hier euren zweiten Live-Podcast haltet.
Das ist eine ganz, ganz tolle Sache und ich kann sagen, das war innerhalb, ich glaube, wir haben keine halbe Stunde geredet und dann war eigentlich schon klar, dass wir das hier auf die Beine stellen können und das ist eine ganz, ganz großartige Sache. Ich glaube, Stammtisch-Flair, das könnt ihr, das können wir, da ist was zusammengekommen, glaube ich, was sehr, sehr gut passt. Lass uns mal kurz ein paar Worte auch über die Bierstube verlieren. Was genau ist die Bierstube? Seit wann gibt es sie und was macht sie aus deiner Sicht denn so besonders?
Also die Bierstube gibt es schon ewig, länger als es mich gibt. Die gibt es seit 1974 tatsächlich. Und die Bierstube ist die, ich sag jetzt mal, Dorfkneipe vom Olympiadorf. Und was sie so besonders macht, ist einfach, dass sie komplett von den Studierenden, die hier im Wohnheim wohnen, betrieben wird. Und genau, ich studiere selber auch noch und alle, die hier arbeiten, sind auch alles Studierende. Und genau, es ist einfach, ich sag jetzt mal, ein Melting Pot von vielen verschiedenen Leuten aus ganz unterschiedlichen Studienrichtungen, aus ganz unterschiedlichen Ländern. Und genau, es ist immer eine gute Stimmung hier und für mich ist die Bierstube einfach ein sehr besonderer Ort. Genau.
Ich glaube, für uns auch, diese Eishockey-Verbindung, die wusstest du gar nicht. Das war aber auch noch vor deiner Studierendenzeit. Aber ich glaube, das könnte heute ein guter Abend sein, das Ganze wieder so ein bisschen aufleben zu lassen. Ihr habt es selber gemerkt, die Eishockey-Gemeinde, die ist gesellig. Und
trinkfest.
Auch das. Und ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut. Lass uns nochmal ganz vielleicht was Aktuelles ansprechen. Die Bierstube war zuletzt auch ein bisschen in den Medien, bei meinem Arbeitgeber auch vertreten, bei der Abendzeitung. Lustigerweise ist die Kollegin, die da darüber berichtet hat, heute auch hier. Grüß dich, servus. Es stand mal kurzzeitig so ein bisschen ein paar Fragezeichen hinter der Bierstube, aber wir können Ausrufezeichen dahinter setzen.
Genau, also es war ein bisschen ein großes Fragezeichen darum, wie der Verein, also die Bierstube, ist Teil des Vereins der Studierenden im Olympiazentrum. Das ist ein Verein, der ausschließlich, genau wie die Bierstube, aus Studierenden besteht, die hier in dem großartigen Wohnheim wohnen. Und es ging bei dieser Abstimmung darum, ob wir als Verein die Bierstube weiter betreiben möchten, weil es natürlich ein großer, ich sag jetzt mal, finanzieller Punkt und auch, ja, was das Engagement angeht, einfach, ja, haben wir in den letzten Jahren einen Rückgang festgestellt, sowohl finanziell als auch was das Engagement angeht. Und bei dieser Abstimmung, die wir da hatten, darüber, ob wir die Bierstube weiterführen wollen, ist es wirklich mit, ich würde sagen, über 90% beschlossen worden, dass die Bierstube weitergeführt wird und dass die Leute, ja, waren alle sehr, sehr motiviert, hier Schweiß und Blut reinzustecken, um genau die Bierstube wieder ein bisschen mehr zu beleben.
Klasse Sache. Super. Ich glaube, ich kann ganz offen sagen, als wir haben ja überlegt, wo können wir denn unseren Live-Stammtisch machen? Und irgendwie hat es bei mir geklingelt, es wäre so schön irgendwie, wir machen das hier im Olympiapark. Der Olympiapark ist das Herzstück des Münchner Eishockey, das Oberwiesenfeld. Und da ist mir dann die Bierstube reingekommen, das habe ich als Gedanken bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Die Resonanz war überwältigend, muss ich sagen. Da schaue ich dich an.
Wir haben hier gute Erfahrungen hier gemacht. Ich glaube, ein paar Gesichter sehe ich ja auch, die über Jahre nach jedem Spiel hier unten saßen. Von daher ist es ja auch ein Stück Münchner Eishockey-Geschichte. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass genau solche Läden in einer Stadt wie München auch weiter leben und existieren können. Und müssen. Am Ende ist da jeder gefragt, sich zu beteiligen. Und ich hoffe, ihr werdet euren Weg weitergehen.
Max, sag ganz, wenn ich mich täusche, aber wir haben die Ehre, den ersten Live-Podcast in der Bierstube ever aufzunehmen.
Ja, auf jeden Fall, meines Wissens nach schon, ja. Ich bin froh, dass wirklich das zu meiner Zeit als Bierstubenmanager passiert, weil ich finde, es ist ein klasse Event hier und cool, dass ihr das auf jeden Fall macht und auch da als erstes an uns gedacht habt. Und dass ihr heute hier seid und so viele Leute mitgebracht habt, das ist wirklich mega.
Machen wir mal wieder, darf ich sagen, oder?
Würde ich auch sagen.
Machen wir mal wieder, oder?
Genau.
Dann haben wir das quasi schon fixiert. Max, vielleicht zum Abschluss unseres kleinen Talks noch eine Frage. Was macht ihr denn hier noch für Veranstaltungen? Ihr wollt ja wieder mehr Veranstaltungen auch hier in der Bierstube machen. Eine wirft ihre Wolken quasi voraus, würde ich jetzt mal sagen. Aber hier findet viel, viel mehr statt und soll ja auch noch viel mehr stattfinden.
Genau, also am 13. und 14.2. findet hier unsere Oli-Lust. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen etwas. Es war zumindest mal einer der größten Studierenden-Faschings in ganz Deutschland und der findet hier wieder an diesen beiden Tagen statt. Das Motto ist, wie man an dem Amor da unschwer erkennen kann, Liebe. Oli Love heißt es. Es hängen hier auch ein paar Plakate, da findet ihr alle Informationen und genau, ich kann nur empfehlen, einfach mal vorbeizuschauen, solange es noch Tickets gibt, meines Wissens nach gibt es auch noch welche und genau, also es wird wieder eine mega Party werden, hier in der Bierstube, hier oben, wo wir jetzt sitzen, werden Live-Musik, soweit ich weiß, stattfinden und drüben in der Oli Disco und Oli Lounge, vielleicht war der ein oder andere auch da schon mal. Ja, da hinten sehe ich es. Ich hoffe, gute Erinnerung. Ja, super. Genau, das wird wieder ja ein mega Event werden und ich kann jedem nur empfehlen, vorbeizukommen. Und genau, ich hoffe auf jeden Fall, falls ihr da nicht vorbeikommen solltet, dass wir euch alle wieder nach einem der Eishockeyspiele sehen kann. Wir sind ja wirklich nur 20 Minuten auf dem Weg zur U-Bahn, zur U3 vom SAP-Garden entfernt. Und vielleicht bringt ihr auch noch den einen oder anderen mit, der noch nicht hier war. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall, euch wiederzusehen.
Wir sagen nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Max, danke für deine Zeit. Danke für die Gastfreundschaft.
Moment, Bierstube. Darf ich nochmal eine Frage dazu stellen? Das war ein normaler Spieltag. Ich nehme jetzt mal so Freitagabend. Ist ja irgendwann um 22 Uhr vorbei. Wie lange geht's bei euch noch?
Also freitags haben wir bis 0.30 Uhr mindestens offen. Wenn aber eine gute Stimmung hier ist, dann geht's auch schon mal gut und gerne länger. Genau.
Hier wird also nicht geräumt.
Dein Name ist nicht gefallen. Max, herzlichen Dank und genieß den Abend auch noch mit uns hier.
Ja, vielen, vielen Dank und ich wollte nur sagen, das war mein erster Podcast-Auftritt und es war wirklich mir eine Freude und ein Heidenspaß mit euch. Dankeschön.
Danke dir.
Mit was machen wir weiter?
Was steht denn auf deinem schlauen Zettel?
Steigender Zuschauerschnitt auswärts.
Nimm was anders, der Egelmeier hat schon wieder gute Laune.
Ja, nimm was anders, weil nicht, dass ich zu viel gute Laune kriege. Unten gute Laune. Alex, willst du uns was vorsingen?
Nein.
Nein, also wir haben eigentlich hier aufgeschrieben, wir. Als wir uns vor einer Woche hier getroffen haben mit Themen besprechen, war das hier steigender Zuschauerschnitt auswärts. Auf geht's, Egel.
Was weiß ich davon? Nee,
machen wir mal Rückblick. Wir haben in den letzten zwei Jahren, ja, da war vieles nicht so dolle, haben wir auch über mangelnden Auswärtssupport des Eishockey-Clubs mal gesprochen. Jetzt habe ich dir aber eine Vorlage gegeben.
Ja, pass auf. Also, wir saßen in Mannheim im 7. Ja, ich bin da auch ungern, aber wir waren in Mannheim, weil wir spielen da halt.
Auch das ist gelogen, er ist da ganz gerne.
Nur im Friedrichspark. Ja. Mit 7 Leuten und irgendwann kam so ein Mannheimer Fan zu uns hoch und hat gemeint, ey, ich lade den ganzen Gästeblock einfach mal ein auf ein Bier. Also erstens, das ehrt diesen Mannheimer Fan und zweitens ist es schon ein bisschen armselig. Aber seitdem hat sich ein bisschen was getan. Wir waren mit 100 Leuten in Bremerhaven und Bremerhaven ist nun wirklich nicht ums Eck. Alle bayerischen Derbys war der Gästeblock ausverkauft. Wir waren mit 400 Leuten in Dresden. Wir hatten einen ausverkauften Gästeblock in Mannheim. Wir haben einen ausverkauften Gästeblock beim letzten Spiel in Berlin, schon jetzt. Man merkt, es tut sich was. Also man fährt nicht mehr irgendwo hin und es sind da irgendwie 5, 6 Leute, sondern die Leute haben den Spaß am Auswärtsfahren wiederentdeckt. Ich glaube, das Münchner Publikum ist da immer ein bisschen skeptischer als andere. Und ich glaube, was uns in die Karten spielt, ist, dass wir vielleicht... Also, anders. Es gibt ja viele Leute, die immer sagen, oh, München hat keine Szene. Und ich glaube, genau das ist unser Pluspunkt manchmal bei genau solchen Geschichten. Denn wenn wir auswärts fahren, fahren wir als Gemeinschaft auswärts und haben Spaß, auch mit den Fans der Heimmannschaft. Und da geht auch gerade irgendwie ein Ruck durch diese Münchner Fanszene, in Anführungszeichen, ganz bewusst. Nochmal, ich habe es vorhin schon mal gesagt, da entsteht gerade was. Und auch da kann man nur ein positives Fazit bisher in dieser Saison ziehen. Da geht was vorwärts.
Jetzt ist es so, dass ich dieses Jahr nicht so viel auswärts fahren kann wie die letzten Jahre. Ich vermisse es so ein bisschen, wenn man so die Geschichten hört. Aber es kommt ja auch dazu, es ist ja nicht nur das eine Dresden-Spiel gewesen mit 400 Leuten. Auch beim ersten Spiel in Dresden, glaube ich, waren es 150 Leute locker, die dort schon unterwegs waren. Also es ist... ja, und das macht Spaß, weil es halt einfach kein Stress ist. Außer in, naja, gut.
Egel,
an der Donau ist immer schwierig.
Egel, vielleicht die Frage an dich, weil du der regeste Auswärtsfahrer bist. Wie hoch ist denn der Anteil auch an neuen Gesichtern, die da mit dabei sind?
Naja, das ist immer ein schwieriger Punkt, weil das ist sehr standortabhängig. In Köln zum Beispiel hatten wir schon immer Auswärtsfahrer. Da, wenn du die eigentlichen Leute, die hier auch sitzen, gefragt hast, wer ist denn der, wusste es kein Mensch, weil wir komischerweise in Köln gibt es total viele Fans des ERC Red Bull München oder halt schon von damals, vom ERC, von Hedos, also da gibt es gewachsene Verbindungen. Hm. Da gibt es Leute, die kommen da immer hin, wenn München dort spielt. Und dann gibt es andere Standorte, da waren wir eben, wie gesagt, mit 5, 6, 7 Leuten gesessen und es wächst auch. Ich glaube, tatsächlich wichtig ist, dass der Münchner Fan Eishockey als Gemeinschaft begreift und sich sicher fühlt. Und ich glaube, gerade bei unseren Auswärtsfahrten kann man sich sicher fühlen, weil wir eben nicht dieses Stressproblem haben, nicht dieses Eskalationspotenzial haben, sondern unsere Auswärtsfahrten halt einfach Spaß machen.
Das ist ein hohes Gut. Im Marketing-Sprech würde man jetzt sagen, es ist USP, aber ich glaube, das kann man durchaus so auch hinstellen. Es ist eigentlich das auch, ich habe auch den ein oder anderen Spezl-Freund, Freundin schon mitgenommen zum Eishockey, die alle sagen, das ist ja so anders.
Naja, du wirst ja immer belächelt. Also du wirst halt immer belächelt mit, ja, keine Szene und da passierte nichts und bei euch hat ja keine Angst. Aber unter uns, ich fahre ja nicht auswärts, damit die Heimmannschaft oder die Heimfans vor uns Angst haben. Ich fahre ja auswärts, um Eishockey zu sehen, um Kontakte zu knüpfen, um vor und nach dem Spiel vielleicht mit den Fans der anderen Stadt auch mal feiern zu können, um in Mannheim übrigens. Und jetzt nehmen wir mal Mannheim als Beispiel. Da kannst du halt hinterher auch in den Friedrichspark gehen und das ist die Kneipe hinter ihrer eigenen Kurve. Aber da kannst du auch hingehen und da passiert auch nichts und das ist doch genau das Schöne am Eishockey. Also wenn du mich jetzt fragst, was heutzutage das größte Problem im Eishockey ist, dann gebe ich dir eine Antwort, die Ultras.
Werden wir jetzt gesellschaftskritisch? Müssen wir dann noch ein bisschen weiter reinbohren? Oder Nein. Sollen wir uns einfach heute auch einfach mal selber feiern? Und das dürfte man einfach auch zurecht machen.
Das ist genau der Punkt. Also die Frage ist immer, was ist erstrebenswert? Muss irgendjemand ein Riesenpolizeiaufgebot haben, weil München kommt? Oder kann man einmal mal sagen, oh, München kommt, ah, schön, da kann man hinterher vielleicht mal zusammen einen trinken gehen. Muss jeder für sich entscheiden, was erstrebenswert ist.
Dann darf man auch mal sagen, auf uns. Prost, Bernand, Stammtischgemeinde. Prost. Trinksprüche über den übers Mikrofon werde ich tunlichst unterlassen. Das ist blanke Vorsicht. Das ist blanke Vorsicht. Zum Thema Zuschauerschnitt kann man vielleicht nochmal betonen, der Zuschauerschnitt bei den Heimspielen des EHC Red Bull München nach 21 von 26 Heimspielen liegt bei 10.217 und wir wissen, dass die Stadionkapazität bei 10.796 liegt. Ich habe mir jetzt die Prozentzahl nicht rausgeschrieben. Sie ist definitiv höher als in der vergangenen Saison. Das ist schon fein.
Ja, und von den letzten 5 Heimspielen sind jetzt schon 3 ausverkauft, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also schon, der geht nach oben, der Schnitt noch.
Ja, bisschen. Und die Playoffs kommen dann auch noch. Und wir wissen alle, da wird das geilste Hockey gespielt. Und ich habe auch den Eindruck, das spricht sich so langsam in dieser wunderschönen Stadt an der Isar herum. Dann haben wir noch ein sehr schönes Thema. Wir haben hier heute den Donnerstag, den 5. Februar 2026. Noch gar nicht so lange her. Da ist der Eishockeyclub 28 Jahre alt geworden. Am 19. Januar nämlich, 1998, ist er gegründet worden unter dem Namen HC München 98. Wir haben auch ein kleines Posting dazu abgesetzt. Auf unseren Social-Media-Kanälen haben absichtlich alle 3 Logos mit hergenommen. Ich habe mich auch über die Reichweiten ehrlicherweise gefreut. Ich war dann etwas überrascht, als es dann, ich weiß nicht, ob man es Diskussion nennen kann. Nennen wir es mal den Austausch von Meinungen unter unserem Posting. Da gab es dann die Diskussionen um die Geschichte des Münchner Eishockey, die Geschichte des Münchner Eishockey-Clubs, wie was wo zusammenhängt, was wo wie zusammenhängen darf und was nicht. Sollen wir ein bisschen Geschichtsstunde schnell machen?
Ich trinke also
wegen
was.
Mir jetzt nicht. Ja, aber
also, wenn du, lass dich nicht aufhalten, das ist Prostegel.
Also, Geschichtsstunde wäre jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich glaube, es gibt hier eine klare Zeitlinie. Diesen Eishockeyclub, den gibt es seit 1998 und hätte es diese Gründung am 19. Januar 1998 nicht gegeben, würde es heute keinen EHC Red Bull München geben. Und das ist einfach die ganz einfache Erklärung. Und warum dann immer darüber diskutiert werden muss, aber da ist Red Bull eingestiegen und da gab es den anderen Stammverein und da gab es die Umbenennung und da gab es das Sponsoring und da gab es Insolvenzen. Also da wirst du ehrlicherweise schon manchmal so ein bisschen, langst du dir ans Hirn, bin ich ganz ehrlich.
Ja, also seit 98 gab es halt keine Insolvenz. Also es ist, da haben andere Traditionsvereine vielleicht mehr Tradition im Handheben. Also wir so mal Richtung Mangfall. Oder es ist halt so.
Ja, da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht noch ein größeres Fass aufmachen. Aber eine Thematik, die in diesem Zusammenhang mit diesem 28. Geburtstag des Eishockey-Clubs, glaube ich, positiv hervorgehoben werden muss, da haben wir uns auch ausgetauscht, ist, dass der EHC Red Bull München selbst auch vom 28. Geburtstag gesprochen, gepostet, berichtet hat. Und ich glaube, das müssen wir jetzt einordnen, ein wenig zumindest.
Es ist auf jeden Fall mal neu. Also auf jeden Fall mal neu, dass man, ich sage jetzt mal, in diesem Red Bull-Konsortium nach so einer Übernahme vielleicht dann doch mal irgendwo die Geschichte, die davor da war, nochmal mit wenigstens erwähnt und dann auch vielleicht auch mal rausstellt. Das denke ich, wenn man sich jetzt umschaut, das haben die Fußballabteilungen nicht so und beim Eishockey in Salzburg weiß ich es gar nicht, ob die noch so...
Das ist eine sehr gute Frage, da habe ich jetzt nicht nachrecherchiert.
Interessiert am Ende auch kein Mensch, was die in Salzburg beim Eishockey machen. Also, sei mal eine Base. Also, wir sind München und nicht Salzburg und ich glaube, dass man die Trennung auch immer bewahren sollte.
Ja, aber
also mal ehrlich, wenn man sich jetzt anschaut, den Banner für Michi Wolf, den Banner für Joey Vollmann, den sie da aufgehängt haben, das ist beides sehr schön. Das haben sie gut gemacht. Wir waren in Mannheim vor 14 Tagen.
Gott kauft dir doch ein Plachter-Trikot. Ist das
der Sevi hat gerade ein Plachter-Trikot bestellt. Also wer als nächstes von euch nach Mannheim fährt, bringt ihm bitte eins mit. Wenn das anzieht, zahle ich es auch.
Wow.
Aber in den ganzen Playoffs, ne, mein Freund.
Das kannst du dir nicht leisten.
Nein, ich zahle nicht dich, ich zahle einfach nur den Trikotpreis.
Jetzt ist die Frage, Adler-Trikot oder hat er den Mut und bestellt sich ein EHC-Trikot mit Plachter hinten drauf?
Das kann er auch machen. Er muss damit rumlaufen.
Das hoffe ich, passiert nicht. Und das ist jetzt, sollte hier irgendjemand mithören, mit Bezug oder der dort arbeitet als Arbeitgeber, sollte diese Möglichkeit im Onlineshop in 2 Tagen noch bestehen. Also es gibt so Sachen, die muss man halt einfach auch mal sperren.
Und das wären auch die schlimmsten 98 Euro meines Lebens, glaube ich. Aber nein.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich das anziehen würde, wäre...
Habe ich nichts zu verlieren. Nein, aber um auf den Punkt zu kommen. Ich meine, man kann es sich ja auch einfach machen. Ne? In Mannheim, da hängen links die Meisterbanner, rechts die gesperrten Spielernummern und über ihrer Kurve hängt ein Banner mit Friedrichspark. Man könnte bei uns auch über die Kurve einfach ein Banner hängen mit Olympia Eishalle. Weil ohne Olympia Eishalle kein SAP-Garden, weil keine Eishockeymannschaft. Ganz einfache Geschichte. Man könnte wahnsinnig viele Dinge tun. Da läufst du in Mannheim umeinander, dann gehst du in den Friedrichspark, da hängen da alte Banden von der alten Halle. Whatever. Die Mannschaft hat im Kragen das alte Logo vom MERC. All diese Kleinigkeiten würden die Fans und die Leute abholen. Zumindest die vor Red Bull da waren. Warum man das nicht tut, keine Ahnung. Ich finde diese Traditionsdiskussion aber ziemlich müßig im Eishockey, wenn ich ehrlich bin. Weil die wird meistens von Leuten geführt, die schwarze Klamotten tragen, Seidenschals anhaben und noch nicht mal auf der Welt waren, als irgendwas, von dem sie da reden, überhaupt stattgefunden hat. Also...
Ich habe in unsere letzte Live-Folge reingehört, da hatten wir eine ähnliche Diskussion oder was heißt eine ähnliche Thematik. Da hast du, ich krieg's wörtlich nicht mehr ganz zusammen, aber Egel, du hast irgendwas gesagt, jeder Verein, jede Organisation, die in dieser deutschen Eishockey-Liga spielt, ist eine Kommerzorganisation. Das sind Wirtschaftsunternehmen.
Entschuldigung, wir sitzen da oben auf der Radiotribüne. Und wenn du auf diesen Videowürfel schaust, in Schwenningen war ich jetzt wieder, da wird jeder Bulli, jede, was weiß ich, Aktion wird von irgendeinem Sponsor präsentiert. Nur weil es nicht ein Sponsor ist, der viel Geld hat, sondern 30 Sponsoren, die wenig Geld haben, ist es nicht weniger Kommerz. Wenn du keinen Kommerz willst, geh nicht zum Profisport, weil das Wort Profi ist ja schon impliziert. Dann schau dir Amateur-Eishockey an. Ja, aber hör mir auf mit dieser Scheiß-Romantik von wegen, es ist kein Kommerz in Schwenningen, weil wir seit was weiß ich wie vielen Jahren erfolglos Eishockey spielen. Also tut mir leid.
Jetzt haben wir einen Egler ein bisschen aus der Reserve locken können.
Ja, ist gut.
Sag's ins Mikro, darfst du gerne sagen.
Geht mir wirklich auf den Sack. Und ich finde auch, da muss man übrigens Fußball und Eishockey in Deutschland trennen. Bei Eishockey ist ein anderer Kostenfaktor als Fußball. Und in Eishockey wird weit weniger Geld investiert als in Fußball. Und deswegen habe ich vielleicht auch eine andere Meinung zu RB Leipzig, als ich sie zum ERC Red Bull München habe. Und es tut mir leid, aber dann kann ich den Leuten mittlerweile nur noch sagen, naja, dann verdien deine eigenen Millionen, kauf deinen eigenen Eishockeyverein und dann kannst du die Regeln machen. Und bis dahin, geh dahin, schau es dir an oder bleib weg und halt die Schnauze. Fertig.
Das ist ein Problem. Mein Problem ist, dass mein Bier leer ist. Ich hätte noch einen Gutschein für ein Helles. Ich hätte gern ein Helles. Darf ich? Tine, dankeschön.
Tine, du Maschine.
Schalalala. Tine, du Maschine.
Nein, gescheit. Gescheit.
Also ich hätte gern ein gescheites alkoholfreies.
Ist ja recht, einer musste doch bisher den Überblick behalten.
Einmal laktosefrei.
Dankeschön. Bitte Zimmer warm und ohne Kohlensäure.
Ja.
So.
Hast du mit dem Finger nochmal umgerührt?
Ich bitte darum.
Ja.
So, dann nochmal Prost beinand. Stammtischgemeinde. Schee ist. Prost. Prost, Prost. Und ich schaue jetzt hier auf meine Liste und wir haben hier noch einen sehr, sehr tollen Punkt, zu dem wir auch Gäste begrüßen dürfen, wo der Egel seine Finger drin hat. Eine kleine Thematik möchte ich
die
aber...
Die Gäste würde ich jetzt gern sehen, in denen
ja, der Egel das machen wir gleich. Ich habe noch...
Der eine ist deswegen schon gehbehindert, weil ich... naja.
Aber eine kleine Sache würde ich ganz gerne, bevor wir zu dieser wirklich tollen Thematik kommen, noch reinwerfen. Wir bekommen ja auch immer mal wieder Themenvorschläge. Und ein Themenvorschlag, der nicht nur einmal an uns herangetreten wurde, ist... oder die Frage, könnt ihr mal gucken und was ist eigentlich mit dem alten EHC München e.V.? Dieses Thema liegt bei uns tatsächlich auf der To-Do-Liste. Wir müssen da noch ein bisschen weiter recherchieren. Du hast ein Update bekommen. Können wir über dieses Update vielleicht schon sprechen?
Ich weiß es nicht. Ist das
Also vielleicht können wir haben ja nur hier die Mikros hier oben. Kurzes Status-Update, was wir gemacht haben, der Auszug aus dem Vereinsregister. Die letzte Änderung im Vereinsregister ist tatsächlich erst 2016 erfolgt. Das heißt, bis dato hat es keine Veränderung gegeben. Kleines Update grundsätzlich, um den einen oder anderen nochmal abzuholen. Der EHC München e.V. war der Stammverein des EHC Red Bull München bis zum Umzug in den SAP-Garten. Es wurde ein neuer Verein gegründet. Er sollte erstmal Red Bull München Juniors heißen. Heute sind es die Rookie Bulls München. Das heißt, der komplette Spielbetrieb des EHC München e.V. als Stammverein ist übergegangen in den neuen Verein. Seitdem gibt es beim EHC München e.V. keinen Spielbetrieb mehr. Und wie gesagt, dieses Thema ist an uns herangetragen worden. Wie gesagt, letzte Änderung des Vereinsregisters ist erfolgt erst 2016. Genau. Und jetzt haben wir quasi aus erster Hand, zweiter Hand auch gut, aber wir haben zumindest neue Infos aus dem Publikum und das finde ich sehr spannend.
Also mir hat letzte Woche ein ehemaliges Mitglied des EHC, der bis zum Ende dabei war, gesagt, es gab eine Mitgliederversammlung zur Auflösung. Und ist wohl Geschichte, das Thema jetzt.
Im Vereinsregister gibt es noch
scheitert
keine
also
Änderung.
Als Amtsgericht wohl. Gerade wir machen ja auch die Erfahrung, Amtsgerichte sind viel zu tun gerade, weißt du.
Das aber dann haben wir ein Update hierzu. Wir werden da dranbleiben. Und
ich denke, aufgelöst ist am Ende dann aufgelöst.
Ja.
Schade.
Ja, das, mehr glaube ich, lässt sich in diesem Moment nicht dazu sagen. Wie kriegen wir die Stimmung wieder hoch? Indem sich am 19. Januar 2026 etwas ereignet hat, was für das Münchner Eishockey wichtig ist.
Wieso denn am 19. Januar?
Ja, warum nur? Könnte ja ein historisches Datum sein.
Oh. Sebi, kannst du das aufklären?
Der 19. Januar jedes Jahr ist das Feiertag.
Ah, okay.
Ja. Gründung, also
wir haben es angesprochen.
Das Gründungsdatum, gell?
Das Gründungsdatum des EHC München e.V., der 19. Januar 1998, die Geburtsstunde des EHC Red Bull München. Und an diesem Tage, lieber Egel, hat sich etwas zugetragen, ich habe es angesprochen, das für das Münchner Eishockey sehr, sehr wichtig, richtig und auch wegweisend sein wird, über das wir jetzt auch gleich mit Gästen sprechen werden.
Ja, ich hoffe, dass es wichtig, richtig und wegweisend wird, denn am 19. Januar diesen Jahres hat sich das Fanprojekt des EHC München gegründet, also eine Organisation von Fans und für Fans. Alles andere können, glaube ich, die zwei frisch gewählten Vorstände besser erklären als ich. Und deswegen würde ich den Chris und den Marco einfach mal auf die Bühne bitten.
Marco Andörfer und Christian Beile, herzlich willkommen beim Live-Stammtisch. Und schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass wir ein bisschen über das neu gegründete Eishockey-Fanprojekt München sprechen können. Herzlich willkommen. Und das trotz Schmerzen, das angeblich soll Eishockey manchmal auch Schmerzen bereiten, habe ich gehört. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Chris, du warst letztes Jahr schon bei uns im Live-Podcast und hast damals über das Sitzplatzprojekt Nord gesprochen, das, glaube ich, doch insgesamt nicht schlecht angelaufen ist. Vielleicht ein kurzes Update dazu?
War jetzt nicht so schlecht. Also es waren knappe 90 Leute, die gewechselt sind vom Stehplatz zu uns hoch. Fangen jetzt aber natürlich wieder an, nachdem das die Saison vorbei ist, weil natürlich nach einem Jahr da noch keine Ruhe sein kann. Ist ja auf längere Zeit angelegt und dass das Ding da oben endlich voll wird. Und dazu, ja, wie gesagt, wir geben weiterhin Gas, in jeder Hinsicht.
Und da bist du, glaube ich, der richtige Ansprechpartner dafür. Lass uns ein bisschen über das neu gegründete Fanprojekt sprechen. Wie gesagt, 19. Januar. Das ist aber natürlich jetzt nur der letzte Schritt gewesen. Das war die Gründung. Lasst uns doch mal ein bisschen teilhaben. Wie lief denn der Weg dorthin? Was war der Grundgedanke? Was war der ausschlaggebende Punkt?
Naja, also wir haben Ende Mai letzten Jahres ein paar Gespräche geführt mit vielen Leuten im Stadion eben, wo dann eben mal die Idee aufkam, es wäre doch eigentlich mal Zeit, dass wir ein Fanprojekt gründen oder beziehungsweise mal angehen. Wir haben es ja in München schon ein paar Mal probiert. Ja, hat aus diversen Gründen halt nicht funktioniert. Und dann haben wir sich halt ein paar Leute zusammengesucht. Am Anfang waren wir zu dritt, also mit Tini und Flo. Ist dann relativ schnell gewachsen mit Marco, mit Egel, mit Alex und so weiter. Waren dann jetzt im Endeffekt zum Schluss raus 18 Leute, die das Ganze mit auf die Beine gezogen haben und am 19.01. eben gegründet haben mit 56 Anwesenden. Danke nochmal an alle, die heute auch da sind und da waren. Ist schon mal eine gute Menge, sag ich mal. Und ja, der Weg waren halt jetzt 8 Monate, viele Reden, viele Überzeugungen treffen, klare Strukturen festlegen und dann war halt die Wahl und zum Glück, ja, am 19. ist es halt so ausgegangen, dass Marco der Erste wurde und ich halt der Zweite.
Wir haben beide.
Entschuldigung, nicht zu vergessen, die Bella die Dritte.
Da sagen wir erstmal Glückwunsch zur Wahl und auch Glückwunsch zur erfolgreichen Gründung. Was waren denn die Beweggründe so dafür, dass ihr gesagt habt, es braucht auch für das Eishockey, im Fußball ist es ja gang und gäbe, dass es Fanprojekte gibt hier in München, Rot und Blau. Was waren denn die Beweggründe, dass es fürs Eishockey definitiv auch ein Fanprojekt braucht?
Na, also ich würde mal sagen, also der erste Schritt, der festgestellt wurde, war eigentlich, dass sich der Umzug von der vom alten Olympia-Eishalle in den SAP-Garten schon Probleme gab. Wir wollten eigentlich schon da ein bisschen mehr Initiative reinbekommen, gerade aus dem Aspekt heraus, wir ziehen in was Neues ein und keiner weiß, wo er hin soll in diesem neuen Stadion. Leider muss man tatsächlich sagen, es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Nichtsdestotrotz, wir sind dort angekommen und wir sind nach wie vor einfach eine Kurve und wir haben eigentlich dasselbe Ziel. Aber in der Vergangenheit wurde auch festgestellt, dass sich nicht alle ganz grün waren und es waren einige Initiativen, die auch einige Fanclubs auf den Weg gebracht haben, die auch ich damals mit auf den Weg gebracht haben,
Leute, lernt euch kennen. Wir sind alle Fans vom Münchner Eishockey. Wir haben alle dasselbe Ziel. Wir haben eine Mannschaft, die wir anfeuern. Und wir wollen einfach Spaß in diesem Stadion haben. Und ja, das war einer der Gründe, um zu sagen, lass uns dieses Fanprojekt als professionell, sage ich jetzt mal, alles aufziehen und nicht macht ihr mal, sondern versuchen, das Ganze einfach unter einen Hut zu bekommen.
Das heißt, ihr seid auch im Fanprojekt ein Zusammenschluss aus vielen verschiedenen Teilbereichen, sage ich mal, der Münchner Fankurve. War der Konsens schnell gefunden, dass man da nur gemeinsam was hinbekommt? Wie viel Überzeugungsarbeit war wirklich da mit drin?
Ja, die meisten musste man, glaube ich, nicht wirklich überzeugen. Ich meine, viele wissen es selber. Und was soll ich da groß dazu sagen? Ich meine, ja, die Leute wissen, dass wir eigentlich ein Ziel haben. Aber wie gesagt, ja, ich brauche noch ein helles, bitte. Nein, was? Näher ran. Ah, vielen Dank. Ich konnte das jetzt nicht ganz so deuten hier. Das war für mich, hier, brauchst du noch ein Bier? Ja, bitte. Entschuldigung.
Das ist ein Stammtisch, das ist ganz das normal. Das ist
ein Stammtisch, da braucht man auch ein Bier. Ja, mein Norgal steht noch da unten, ich weiß. Nein, nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe jetzt den Faden verloren.
Überzeugungsarbeit.
Ach ja, Überzeugungsarbeit, stellt, auch, ja, genau.
Dass man bei einem Konsens angekommen
ist. Überzeugungsarbeit, nein. Also Überzeugungsarbeit glaube ich nicht. Also man sieht, glaube ich, auch, dass an dem Gründungstermin doch so viele Leute da waren und gesagt haben, ja, ihr habt recht mit dem, was ihr auf die Beine stellen wollt. Wir stehen hinter euch. Vielen Dank. Danke, Sevi. und die gibt es nicht. Ja, ein paar gibt es natürlich noch, die recht vorsichtig sind, weil sie gesagt haben, es sind ja schon mal Fanprojekte angegangen worden, wir sind jetzt mal vorsichtig, wir wissen nicht, was passiert. Aber ich glaube, die kriegen wir hoffentlich auch eingefangen, weil es ist wichtig für München und es ist tatsächlich ein guter Weg, den wir dort einschlagen.
Ja, dazu möchte ich eigentlich nur ergänzen. Ich meine, wenn man sich die Vorstandschaft anschaut mit 5 Leuten aus 5 verschiedenen Fanclubs, der Beirat, der die Vorstandschaft begleitet, auch 5 Leute aus 5 verschiedenen Fanclubs. Ich meine, da sieht man schon wieder, dass wir breit aufgestellt sind und dass das nicht irgendwie eine Schachtelhuberei von 3 irgendwelchen Typen ist, sondern es ist breit gefächert und das ist der Sinn der ganzen Geschichte. Da haben wir auch viel Wert drauf gelegt, dass das von Anfang an klargestellt wird. Viele Leute, viele Fanclubs, viele Einzelpersonen, weil nur zusammen kann es was werden. Und Zanni hat mal einen ganz netten Kommentar geschrieben dazu, dass aus dem Wir ein Wir wird. Und das, glaube ich, ist der Antrieb für uns alle.
Da gibt es zu Recht Applaus. In dem Zusammenhang, es geht um die Fankultur, um die Nordkurve des EHC Red Bull München. Inwieweit seid ihr schon oder habt es noch vor in Kontakt mit der Organisation getreten? Gibt es da Überschneidungen? Gibt es da Hilfen?
Ja, wir sind in Kontakt mit den Kollegen von Red Bull. Warten gerade noch auf finale Termine, wo wir einige Sachen zu besprechen haben. Weil natürlich für uns jetzt erstmal das Wichtigste ist, dass die Auswärtsfahrten in den Playoffs stattfinden können. Wir werden es wahrscheinlich nicht leisten können, weil wir haben am Montag erst einen Notartermin und dann geht es noch zum Amtsgericht und wir wissen ja schon durch die Aufhebung des alten IACs, dass das mal ein paar Wochen dauern kann. Das heißt, wir sind da nicht in der Lage und da werden wir uns mit Red Bull zusammensetzen und das Ganze so diskutieren, dass wir zumindest Auswärtsbusse und Tickets oder Tickets bekommen.
Wie sind denn die nächsten Schritte oder das sind die nächsten Ziele, die ihr angehen wollt? Playoffs habt ihr ja gerade schon gesagt, das sind jetzt die, sag mal, die kurzfristigen Ziele, die in Sichtweite ja auch schon sind. Was sind denn die nächsten Schritte vielleicht über die nächsten Monate, die nächsten Jahre? Ich meine, ich gehe davon aus, da ist ein großer Wille da, da werden gewisse Vorstellungen von Visionen, möchte ich jetzt gar nicht sprechen, weil wer Visionen hat, der muss meistens auch mal noch mal zum Arzt gehen, aber man hat gewisse Ideen, die man angehen möchte.
Also Ideen haben wir tatsächlich. Also jetzt gerade momentan nutzen wir die Pause, um das Ganze mal ein bisschen organisatorisch auf die Reihe zu kriegen, um das mit dem Notar und der Eintragung hinzubekommen. Dann sind noch solche Gänge wie mit der Bank, müssen wir noch sprechen, etc. etc. Also das sind einige organisatorische Sachen da. Der wichtigste Punkt tatsächlich auf der Agenda ist eben wegen den Auswärtsfahrten jetzt für diese Playoffs. Was jetzt dann nächstes Jahr dann noch steht, da müssen wir ein bisschen schauen. Wir haben Ideen, wir haben Gedanken, aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt gerade der richtige Moment dafür ist, um groß, weiß ich nicht, Ideen rauszuposaunen. Ich weiß nicht. Also ja, es gibt Ideen, die wir haben, gerade in Hinzug auf die nächste oder ab der nächsten Saison. Aber ja, da müssen wir einfach jetzt mal schauen, wie wir das Ganze tatsächlich hinbekommen. Ich weiß nicht, ob du jetzt...
Ja, ich glaube, da der Nino ja da ist, glaube ich, kann ich es auch raushauen. Wir werden den Nino unterstützen oder wir versuchen, den Nino zu unterstützen. Der ist natürlich draußen, das Bierauto eben. Es ist eine Institution in München, die soll es auch bleiben und vor allem, wenn er nicht da ist, dass er natürlich da auch eine Möglichkeit hat, dass wir das Bierauto führen können und das Ganze eben dann so in die Wege leiten können, dass alle zufrieden sind.
Ich glaube, ich muss mir das nochmal einmischen, um auch nochmal mein Selbst dazu zu geben. Also, die Idee ist ja eigentlich, dass alle zusammen an einem Strang irgendwie ziehen und man verschiedene Projekte unterstützt, die mit dem Münchner Eishockey zu tun haben. Und ich habe ja vorhin gelobt, dass immer mehr Leute auswärts fahren. Und ich glaube einfach, wenn man da einen zentralen Anlaufpunkt hat, der es organisiert und auch die eine oder andere Sache vielleicht bei den Heimspielen noch optimiert, dann kann das nur zum Nutzen aller sein. Und man muss der Sache einfach eine Chance geben. Die anderen großen Vereine haben das auch alle und ich glaube, das macht Sinn. Seid einfach offen dafür, hört euch an. Ich glaube, die beiden Jungs, ich auch, weil ich bin der Schriftführer von der ganzen Geschichte.
Inklusive Bella, muss man auch noch sagen, und, die leider heute nicht hier
ist. Die Bella, die nicht da ist und... Auch die Leute aus dem Beirat sind immer offen für Gespräche. Kommt einfach auf uns zu und dann quatschen wir einfach mal miteinander, würde ich sagen.
Ja, auch im Stadion werden wir wieder so ein kleines Standteil organisieren, wo ihr auf uns zukommen könnt, wo wir Fragen beantworten, wo wir für alle Sachen offen sind. Also kommt bitte auf uns zu. Ich freue mich tatsächlich auf die Zukunft, auf das, was auf alles auf uns zukommt und danke. Danke auch, dass wir hier die Möglichkeit hatten, vorbeizukommen und Werbung dafür zu machen. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Das ist, glaube ich, selbstverständlich, betrifft das Münchner Eishockey. Du hast gerade gesagt, man kann euch dann im Stadion anquatschen, vorm Stadion. Es wird einen Stand geben. Gibt es denn schon, ich sag mal, digitale Möglichkeiten, euch zu kontaktieren? Website, Facebook, Instagram, E-Mail-Adresse, haut's das raus.
Ja, haut's das raus, ist gut. Wir sind tatsächlich gerade im Aufbau, ja. Homepage wird es auf jeden Fall geben. Ja, wir werden auch auf Instagram und auf Facebook aktiv werden. Aber erst dann tatsächlich, wenn wir als eingetragener Verein dann eben agieren, ja, werden wir tun. Wir sind gerade dabei, die Homepage mit aufzubauen. Der Rest kommt nach und nach, aber ja, kommt auf jeden Fall.
Da würde ich sagen, sobald ihr da am Start seid, werden wir es auf unseren Social Media Kanälen natürlich auch verkünden. Auch hier im Stammtisch dann in Folge mit der wahrscheinlich Nummer 200 irgendwas. Die 300 werden wir nicht benötigen, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Das glaube ich auch.
Dass so lang sind dann die Gerichte auf Amtswegen dann auch nicht. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Wichtig, wie kann man euch jetzt schon unterstützen? Wie kann man vielleicht auch zeitnah schon mithelfen bei euch?
Also mithelfen ist ganz einfach, Mitglied werden. Seltsamerweise ist der Jahresbeitrag 19,98 Euro.
Wo kommt denn das her?
Wohl? Ja, man munkelt, das hat auch mit dem 19.01. zu tun. Also es war schon so beabsichtigt, auch alle, die da waren. haben sich darauf sehr schnell geeinigt, dass es 1998 werden sollen. Man kann jederzeit Mitglied werden, bei uns im Stadion einfach vorbeikommen. Heute haben wir auch noch ein paar Anträge dabei, wenn noch jemand da ist, der Bock hat drauf. Jederzeit, beim Bierauto kriegst du das auch. Überall, wo wir uns rumtreiben, haben wir welche dabei. Sind 20 Euro, wo ich glaube, ich behaupten kann, die tun nicht wirklich weh. Also die sollte vielleicht jeder auf der Seite haben. Und die Unterstützung wäre dann eben da, aktiv mitzuarbeiten, wer Lust hat natürlich. Nur wer Lust hat. Aktive Mitgliedschaft heißt bei uns nicht, du wirst zu irgendwas gezwungen oder gedengelt oder sonst irgendwas. Wenn der eine auf das Bock hat, dann schauen wir, dass wir da unterkommen und so weiter. Es ist offen, alles kann, nichts muss.
Alles zusammen, alle gemeinsam für München. Ich glaube, das kann man drüber schreiben. Und ich sage, glaube stellvertretend, ich sage es nochmal, für den Münchner Eishockey-Kosmos, Dankeschön, dass ihr das in die Hand genommen habt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, ein richtiger Schritt, um auch, ich sage mal, den nächsten Schritt oder das nächste Level auch zu erreichen, dass hier in München nicht nur nachhaltig hochklassiges Eishockey gespielt wird, sondern auch emotionales Eishockey erlebt werden kann, nicht nur auf dem Eis, sondern neben dem Eis, ein gemeinschaftliches Eishockey, wo jeder seinen Anteil daran haben kann, wo jeder willkommen ist, von 0 bis 99 und darüber hinaus, egal wo er herkommt, Hauptsache gemeinsam für das Münchner Eishockey, das ist eine großartige Geschichte und ich sage herzlichen Dank an Chris und Marco, dass ihr heute hier wart und uns ein bisschen Einblick gegeben habt über das Münchner Fremdprojekt. Vielen, vielen Dank.
Danke, wir haben zu danken.
Vielen Ciao. Dank, Dankeschön.
Und ich traue es mir jetzt ja fast nicht zu sagen, das klingt ja schon fast nach einem wunderschönen Schlusspunkt.
Wie Schluss?
Offiziell.
Zweites Drittel beendet.
Würde ich so sehen. Aber das ist ja,
aufkämen,
das ist
wann
ja
kommen
nur
denn die Zuschauerfragen. Drittes Drittel oder?
Das ist das dritte Drittel, mein Guter. Und wir haben es ja vorher schon angekündigt. Es ist so, dass wir diese Folge zeitnah veröffentlichen, aber jeder, der heute Abend sich die Zeit genommen hat, hier zu sein, und da sage ich jetzt ja schon ganz, ganz herzliches Dankeschön und vergelt's Gott, das ist nicht selbstverständlich. Ihr habt euch die Zeit genommen, ihr hört unsere Podcasts, es ist dann eine Stunde. Heute seid ihr nicht nur für 1,5 Stunden Podcast zuhören hier, ihr habt euch den ganzen Abend freigenommen, ihr habt ihr seid hierher gefahren, verbringt die Zeit hier. Das ist alles, alles andere als selbstverständlich. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön jetzt schon loswerden, on the record, an alle, die den Weg hier in die Bierstube gefunden haben, für diesen ja, zweiten Live-Stammtisch, den größten Live-Stammtisch, den wir bisher hatten. Gesundheit. Und deswegen von uns an euch großen Applaus, aber ihr dürft euch auch gerne selber Applaus spenden. Ganz, ganz herzlichen Dankeschön, dass ihr heute hier gewesen seid. Dann möchte ich es natürlich nicht vergessen, nochmal der Bierstube zu danken für die Gastfreundschaft, für die Ermöglichung des Ganzen hier, für einen wahnsinnigen Support, also mit Auf-, Abbau, Mitschneiden, Vorbereiten. Wir konnten uns heute wirklich komplett auf das, was wir hier tun, reden, konzentrieren. Das ist auch nicht selbstverständlich. Deswegen ganz, ganz herzliches Dankeschön. Nicht nur an die Bierstube, sondern an alle, die mitgeholfen haben. Hier unser Aufnahmeleiter der UNO zum Beispiel. Und auch an die ganzen Studierenden, die hier für die Beleuchtung gesorgt haben, für die Bühne, für das Lautsprecher-Equipment, für die Verpflegung. Ganz, ganz
für
herzliches Dankeschön. Für die Fotos. Klasse. Vielen Dank. Danke. So nämlich.
Wir haben einen eigenen Fanggesang für ihr. Ja. Wahnsinnig ja. Gut.
Habt ihr noch was auf dem Herzen, ihr beiden?
Bestimmt vieles, aber es fällt mir entweder gerade nicht ein oder es ist nicht fürs Mikrofon geeignet.
Also ich möchte auf jeden Fall nochmal sagen, ich finde das super geil, dass so viele Leute da sind und sich unser Geschwafel immer noch anhören nach so vielen Jahren. Und dann auch noch, da gehen schon die ersten. Es ist, ja.
Warum redet der Sevi?
Schwupp. Nein, merci an alle, die da sind. Und für alle, die jetzt leider zu Hause die Kopfhörer aufhaben oder im Auto, euer Teil ist jetzt vorbei. Und wir werden nach einer kurzen Pause hier noch mit allen Leuten ein bisschen sprechen, die da sind.
Ja, Flo, magst du noch mal kurz erklären, was die Leute, die jetzt nicht da sind,
im letzten Drittel verpassen?
Wir werden Dinge besprechen, die man vielleicht auf einer Aufnahme besser nicht hört. Nein,
übrigens, der Zettel, den meine Frau da vor dir
Der gilt hat, dann nicht mehr, oder? Also wenn die Aufnahme aus ist, dann ist
der Zettel... Der wird teuer, weil das sind nämlich die ganzen Phrasifahren.
Oh ja, wie viele Striche sind denn drauf? Also grob überschlagen, was würdest du sagen? Wie viel Zwickel gehen dann noch in die Phrasifahren?
984,50 €. Ja, ich habe ein
bisschen Rabatt gegeben. Rabatt? Also, sind so 1-Euro-Beträge dabei. Also, ja. Okay, Hühneraugenbeiträge sind auch dabei, ja? Was, grob überschlagen, wie? Ungefähr 30 Euro. Das geht ja.
Boah. Ah, ist ja läppisch.
Ja. Aber es ist ja trotzdem gut. Alles,
da
alles
haben wir im letzten Drittel noch ein bisschen Potenzial, Leute, oder?
Da kann absolut der Flo noch ein bisschen Kosmos raushauen.
So, dann als letztes, als allerletztes Teil.
Waren wir, Flo,
ja?
War der Kosmos denn heute schon im Gartenhäuschen?
Ich lasse mir noch was einfallen. Ja. Nein, als letzten kleinen, das letzte kleine Schmankerl auf der Aufnahme, wir haben es gesagt, wir dürfen schon etwas verraten. Die Folge 200 steht ins Haus. Es steht auch schon ein Aufnahmezeitpunkt fest. Und wir freuen uns auf eine Folge, höchstwahrscheinlich wieder mit einer bisschen längeren Laufzeit, mit einem bisschen geringeren Redeanteil von uns, denn wir dürfen einen Gast begrüßen, beziehungsweise eigentlich begrüßt der Gast uns bei sich, denn
jetzt wird es aber schwierig zu erraten,
wer jetzt das ganz ist, schwierig.
Wer im Eishockey-Kosmos im Gartenhäuschen gerne viel redet, indem er einfach nur eine Frage stellt, nämlich Christian, wie läuft's?
Folge 200, wir freuen uns auf ein weiteres Gastspiel von Christian Winkler, dem Managing Director Sports von Red Bull Eishockey, und wir sind sehr, sehr gespannt, was wir ihm alles entlocken können. Wann die Folge dann rauskommt, können wir noch nicht sagen. Aufnahmezeitpunkt steht fest. Es
kommt darauf an, wie viel er redet.
Ist richtig.
Wenn er mehr als 24 Stunden voll kriegt.
Wow, dann ist er da. Dann müssen wir wieder nachschießen hier bei unserem Podcast-Anbieter. Kriegen wir alles hin. Freut euch drauf. Wir tun's. Dann können wir verbleiben mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund. Bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's vor allem eins. Immer, nein, ich meine, das heißt andersrum. Immer schön am Puck bleiben. Ja. Bis zum nächsten Mal bei Pack mal, schön, dass ihr da gewesen seid. Servus.
Servus, pfiat's euch.
Weiß und blau.